In meinem Podcast Kino oder Couch treffe ich jede Woche prominente Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Egal, ob aus dem Sport, Musik, Kino, Serien oder Entertainment-Business. Und gemeinsam sprechen wir über spannende Filme, Serien und das Leben. Und es wird die alles entscheidende Frage gestellt, Kino oder Couch? Mir gegenüber sitzt heute ein Mann und ich freue mich sehr, dass er persönlich mir gegenüber sitzt, der ein absolutes Schwergewicht der deutschen Comedy-Szene ist. Er ist Träger des Deutschen Fernsehpreises für die beste Comedy und Grimme-Preisträger obendrein auch noch. Und das, obwohl man ihn selten ohne Jogginghosen und Adiletten sieht. Außer beim Deutschen Comedy-Preis, da wagt er sich auch schon mal in einem rosa Rüschenkleid über den roten Teppich. Ich durfte es anfassen und es war Erotik. Wenn er jemanden roastet, braucht man ein dickes Fell, aber sein letzter Witz geht immer auf seine eigenen Kosten. Ich bin gespannt, was ich heute unter anderem vielleicht auch abkriege und sage herzlich willkommen, Olli Pollack.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich, dass du da bist. Olli, starten wir direkt mit der ersten Frage und dann erzählst du mal einen schönen Schwank aus deinem Leben. Welches ist der Film deines Lebens oder einer deiner absoluten Lieblingsfilme?
Also ein Film, aber der so irgendwie immer da war und aber auch war für mich Zurück in die Zukunft. Das war irgendwie auch Teil 2. Also Teil 1 und Teil 2 habe ich geliebt. Teil 3, ich bin...
Die Western-Edition.
Ich bin grundsätzlich nicht so ein Western-Film. Also auch der mit dem Wolf-Tanz und so, es war alles irgendwie...
Nee, aber das war schon zu viel, finde ich. Ne? Also ich finde in dem zweiten Teil die Idee, ne, dass Biff dieses Buch findet, wo er im Prinzip alle Ergebnisse bekommt und dadurch Sportwetten macht und super reich wird und die Welt beherrscht, finde ich gut. Aber den ersten fand ich auch so unfassbar geil. Was hat dir daran gefallen? Ich meine, das ist jetzt, 21...
30 Jahre, 35 16, Jahre.
Das ist fast 40 Jahre her, ne?
Ja, krass, oder?
Krass, ne? Marty McFly, Christopher Lloyd, Michael J. Fox, großartig.
Ich weiß nicht, war einfach irgendwie so, das ist ja so, wenn man ein Kind ist oder jung ist, ne, du hast ja nur deine Eltern erstmal, ne, also du hast ja zwei Anteile in dir, Vater und Mutter, ne, das heißt alles so ist, was die so dir sagen, das ist erstmal Law, ne, und irgendwann stellst du fest, ey, das stimmt alles gar nicht, dann entdeckst du halt den dritten Anteil, ne, und dann ist es ja dran, den zu füllen quasi, ne, und man will so vieles sein, finde ich, wenn man so jung ist. Und dann will man so sein wie der und wie der und wie der und das. Und ich wollte halt in dem Moment Michael J. Fox sein. Ne? Oder ich fand den toll. Ich war auch so, man war irgendwie so in den verliebt, so und begeistert. Der hat ja diese junge, in der Rolle, aber irgendwie war das Gefühl auch, dass schon sehr viel er auch da drin war. Man war begeistert. Und dann dieser DeLorean, Dr. Emmett Brown, so dieser väterliche Freund, der verrückt war, wo er dann so einfach, und der Hund und... Das war alles, also ich fand das schon, das hat einen als Kind begeistert, aber immer noch. Und ich finde, was interessant ist, wenn man Teil 2 nimmt, der ja in der Zukunft spielte, dann bis auf die fliegenden Autos, ne, war das ja Fulfilling Prophecy.
Ja,
ne?
Total.
Dass das alles gab, dass die schon 25 Jahre vorher diese riesigen Leinwände und alles, also so wie die Zukunft aussieht, bis auf die fliegenden Autos ist das eigentlich alles
genau.
So geworden.
Und ich glaube, vor 2 oder 3 Jahren hat doch Nike auch damals diese sich selbst schnürenden Schuhe rausgebracht. Erinnerst du das noch?
Ja, ja, ja.
Das war ja auch ein totaler Hit damals. Aber das fand ich auch so. Aber ich finde, du hast eben was ganz Spannendes gesagt, weil Mike, also es gibt so aus dieser 80er-Generation an Schauspielern, Michael J. Fox zum Beispiel und auch Ralph Macchio oder Macchio aus Karate Kid, die ja damals schon viel älter waren als die Personen, die sie gespielt haben, aber heutzutage genauso immer noch aussehen wie damals vor 30 Jahren. Die haben sich überhaupt
Michael
nicht verändert.
Michael J. Fox ist wirklich so, du denkst so,
nachdem
wird sich jeder Thailand-Urlauber die Finger lecken. Echt, er sieht einfach so wirklich, wirklich noch sehr jung aus. Aber ich muss sagen, wir hatten gerade drüber gesprochen, ne? Das ist bei dir genauso. Du bist auch immer, ich finde, du wirst auch nicht so wirklich älter, auch durch deine Art. Du wirkst auch immer, als ob so die Zeit stehen geblieben ist.
Hast danke Glück dir. Gehabt. Ich nehme das als Kompliment.
Ja, ist ja auch ein Kompliment. Ja. Du bist ja, aber das weißt du ja auch, dass du ein freundlicher Typ bist, ne?
Ich danke dir. Arthur, muss ich dazu sagen, Arthur, der Hund von Olli, sitzt neben uns auf der Couch und macht sich gemütlich. Wie alt ist Arthur jetzt?
Er ist 16 schon.
16?
Ja. Das ist ein alter
Arthur,
Mann.
Arthur, du bist ja cool.
Er ist ein alter Mann, ja.
Und seit 16 Jahren auch schon an deiner Seite?
Nee, der ist, der war 10 Jahre das ist der Hund von meiner Ex-Freundin, aber vor 6 Jahren Ja, hat sie ihn mir dann überlassen, genau.
Also und das jetzt geht ihr durch dick und dünn?
Ja, ja.
Das ist ja cool, der ist immer dabei, oder?
Immer dabei,
auch ja. Auf Reisen, auch auf
jetzt,
Touren und so?
Letzte Woche waren wir in Paris, er ist immer jetzt auch in Hamburg, ne? Heute Morgen mit dem Zug gefahren, ja, er ist also, immer dabei.
Aber
ja.
Der ist auch total entspannt und relaxed.
Ich habe, glaube ich, auch noch nie so viel Zeit mit jemandem verbracht wie mit dem Hund.
Das und erträgt wirklich, er dich?
Bitte?
Erträgt er dich?
Ja, die Leute fragen mich immer, der guckt, dann sagen gerade auch hier jemand im Büro, der guckt aber so traurig, dann sage ich mal, ja, stell dir mal vor, du musst 24 Stunden mit mir verbringen, dann wirst du auch traurig gucken.
Na, aber dafür ist er entspannt und fröhlich, der freut sich gerade, dass er ein bisschen relaxed ist.
Also macht er gerade Pediküre, ne? Der knabbert gerade an seinen Fußnägeln.
Ja. Aber Olli, zurück in die Zukunft. Ich finde, das ist ein großartiger Film. Und es gibt ja so ikonografische Sätze, so am Ende, ne? Da, wo wir hinfahren, gibt es keine Straßen, ne? Wo er dann diesen Entsafter hat und diesen Müll rein. Und man denkt sich nur, Alter, wie geil ist das bitte? Aber ich finde auch, und ich weiß nicht, wie dir es ging. Ich habe immer im Kino, wenn ich da gesessen habe, habe ich auch so ein bisschen mich in die Situation projiziert. Und ich fand diese Szene, als Marty McFly Biff dann im Prinzip provoziert. Und dann kommt ja sozusagen sein Vater, den er ja verkuppeln will, an und haut Biff eins auf die Schnauze. Und das fand ich so großartig, ne? Also das ist ja, ich glaube, da hat so alle Boxen getickt im Teenager-Alter, weil man sich ja auch immer so reinversetzt hat. Oder wie er Gitarre spielt und da sein Solo
go
hinlegt.
Go, Johnny, go.
Ja, ja, genau. Und alle gucken ihn an und denken so, was machst du da gerade oben?
Ja, man Bühne? War irgendwie so dabei, aber das hatte ich auch bei den Ghostbusters. Oh. Vor allen Dingen Bill Murray, ne? Das ist, damals fand ich schon, also habe ich mich dem so irgendwie hingezogen gefühlt, schon als Kind. So dieses Lethargische und diese Melancholie, die ich finde, er schon in der Rolle auch hatte. Ne? Also es waren einfach so, als Jugendlicher, man hat so mitgefiebert, man wollte so dabei sein, so wie man, ja, man ging dann da raus. Ne? Also ich weiß nicht, wo bist du aufgewachsen?
Ich bin in Hamburg aufgewachsen. Also ich bin geboren in Amerika und dann bin ich hierher gekommen.
Wo geboren in Amerika?
Phoenix, Arizona.
Und da, wie alt warst du?
Hast 3,5, 4.
Ach so, also, dann hast du den Film hier erst gesehen.
Ja, genau.
Naja, aber ich komme aus Papenburg im Emsland und da war halt nix, ne? Also so grundsätzlich wirklich nix, ne? Außer die Meierwerft. Und dann war das halt eine andere Welt, ne? Wenn du da ins Kino gingst und dann kamst du aus dem Kino wieder raus, das trug man noch ein paar Tage wie so ein Duft so an sich, ne? Diese
Also war Geschichte. Das für dich so ein richtiges Eintauchen? Also
da, total. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe im Kino in Papenburg gearbeitet. Ich habe schon mit 14, das ging irgendwie, war ich Platzanweiser. Da waren M-Center-Kinos, Papenburg im M-Center, 5 Kinos, habe ich quasi Karten abgerissen, ne? Und waren noch Papierkarten. Und dann warst du auch dafür verantwortlich, nach der Vorstellung das Kino aufzuräumen und die Kühlschränke immer aufzufüllen und so. Da war ich Platzanweiser und dann da waren immer so Dekos und Dekomaterial und dann hatte ich irgendwie Bock und dann habe ich angefangen im Kino auch zu dekorieren. Dann war ich irgendwann so für die Werbung und alles so ein bisschen zuständig.
Cool.
Ja, ja. Und dann, das habe ich länger gemacht und dann war ich irgendwann, wollte ich Filmvorführer lernen. Da, also so, man konnte das so lernen, aber das war mir echt zu stressig, weil das war echt so einen Film einzuspannen, zu lernen.
Ja, mit den Rollen,
ne?
Ey, unterschiedliche,
das,
ne?
Und ich habe das manchmal erlebt, wenn der Film gerissen ist. Oh, das, ja. Das war halt der Horror, ne? Was ja immer wieder passiert ist, dass der Film gerissen ist. Und das war mir zu stressig. Also ich habe dann irgendwann in so einem Café in Papenburg gearbeitet. Aber ich habe viel Zeit im Kino verbracht und auch in Echtzeit da diese ganzen Filme, auch Bodyguard, den ich wirklich geliebt habe.
Whitney Houston und Kevin Costner.
Ja, fand ich ein Bombe-Film.
Großartig.
Auch der Film. Soundtrack dazu, das war halt, ja.
Aber was ich so absurd finde, es gibt doch die Geschichte, die hat Kevin Costner auch mal erzählt, dass er für den zweiten Teil, oder ich weiß gar nicht, ob es sogar für den ersten Teil war, Lady Di gefragt hatte, ob sie nicht die Hauptrolle spielen will.
Ja, wenn Hauptsache, die hätte nicht I Will Always Love You gesungen. Ja, nee,
das, glaube ich, wäre direkt in die Hose gegangen. Ja. Aber ich hatte, also durftest du denn dann auch die ganzen Filme umsonst sehen? Oder musstest du dafür dann Tickets kaufen?
Nee. Ich durfte umsonst alle Filme sehen. Das war gut. War eine gute Zeit da im Kino.
Ich kannte hier, es gab mal ein ganz tolles Kino an der Grindelallee. Das war das Grindel-Kino. Die hatten so eine riesen Leinwand und ich kannte die Betreiber und die haben mich immer abends angerufen, weil ich in der Nähe gewohnt habe. Und dann durfte ich mir die neuesten Filme mit denen angucken. So ganz alleine, so abends um 22.30 Uhr, 23 Uhr. Das war auch cool. Also ich fand es sensationell. Ich finde Kinos und so hat immer noch für mich so was ganz Magisches.
Aber total. Das ist, also es ist wenn man das mal ins Kino schafft, ist schon so ein besonderer Ort. Und dann irgendwie auch, dass du dein Telefon mal auslässt, außer du filmst den Film mit, ne?
Aber, dann, was du ja ständig machst, sicherlich.
Natürlich.
Nebenerwerb. Nee,
aber ich war das letzte Mal im Kino, es war wirklich vor Corona natürlich. Und meine Ex-Freundin hatte Kinder. Und dann waren wir im, ja, das war im Kino, um Weihnachten rum, da haben wir zwei Filme gesehen. Einmal haben wir Cats, den Film gesehen, aber es ist Geschmackssache. Ich bin ehrlich, ich bin ein riesiger Musical-Fan, ich liebe Cats. Ich fand ihn trotzdem irgendwie gut, den Film. Ich weiß, du erschreckst dich jetzt. Habe ihn auch verteidigt dann in einem Artikel in der Welt am Sonntag. Und dann habe ich aber...
Das musst du gleich nochmal bei mir
die
machen.
Die Eiskönigin Teil 2 haben wir auch gesehen. Und das war schön. Das ist so kuschelig. Man ist so wie in so einem Kängurubeutel, so geborgen. Man ist so sicher. Da
das
ist die Welt.
Eine total geile Assoziation. Das ist echt so.
Ja, man ist da so kurz wieder, auch eben, wo wir gerade über Jugend und Kindheit reden. Das ist eben dieses... Programmieren, diese Erinnerung, da ist alles in Ordnung im Kino, ne? Da musst du dir keine Sorgen machen, du wirst so abgelenkt in eine andere Welt und ja, ich finde auch, das ist echt nochmal ein Unterschied, ob du ins Kino gehst oder auf dem Handy irgendwie.
Ja, oder auf dem Laptop oder zu Hause streamst. Aber du bist dann auf jeden Fall...
Außer Netflix, ne?
Außer Netflix, kommen wir gleich zu. Aber dann bist du auf jeden Fall Kino, Team Kino und nicht Couch.
Ich bin Team Kino auf jeden Fall, aber ich gehe irgendwie selten ins Kino, weil irgendwie... hat sich das jetzt ja sowieso nicht ergeben, aber auch vorher. Ich muss mich immer so ein bisschen, ich glaube, vor Cats und Eisprinzessin war La La Land dann der Film, den ich dann im Kino gesehen hatte.
Das ist auch schon ein bisschen her.
Ja.
Aber
und wen ich toll fand, den habe ich auch im Kino gesehen, Birdman.
Ja,
wahnsinnig guter Film, wo wir auch wieder bei alten Heroes Michael Keaton sind. Die ganze Geschichte, der Soundtrack, wahnsinnig guter Film. Meine Lieblingsstelle in dem Film, also
Birdman
also,
reden wir von. Ne?
Genau, wir reden jetzt von Birdman. Um es kurz zusammenzufassen, es ist ja irgendwie ein Star, der ein Star war, Filmstar, und dann irgendwie läuft das nicht mehr so und der hat dann irgendwie so eine Rolle in so einem Musical, glaube ich, am Broadway. Und es wird halt gespielt von Michael Keaton und es ist ein bisschen seine Geschichte, ne, weil er war ja so in den 80er, 90er Jahren so einer der Top-Schauspieler Batman.
Ja, Batman selber.
Ja, genau. Und deswegen, und dann ist es ja so, dass er, glaube ich, im Krankenhaus ist dann irgendwann und weil er da nackt rumgelaufen ist, irgendwas ist passiert und dann hat jemand das gefilmt und dann ging das halt viral und dann wurde er auf dieser neuen viralen Ebene dann ein Star quasi und es ist eigentlich seine Geschichte und da gibt's die Szene vor der Premiere seiner Show am Broadway, wo er alleine in so einer Bar noch was trinken geht. Und da ist ja so diese härteste, schärfste Theaterkritikerin von New York und so und wie die dann sich zu ihm stellt oder er zu ihr und sie ihm ganz, ganz klar sagt, ey, pass auf, es ist egal, wie die Show morgen ist und wie gut du bist und du kannst ja besser sein. Ich werde dich in Grund und Boden schreiben.
Stimmt.
Ja, das ist so eine, aber ich finde, das ist so, du bist ja auch in diesem Showgeschäft schon ein paar Jahre länger. Und so, man kann das irgendwie so nachempfinden, weil es das auch immer wieder gibt, ne? So.
Ja, aber diese Bösartigkeit, ne?
Ja, ja, aber das gibt es ja auch in der Showbranche, muss man sagen. Was ich ein bisschen seltsam finde, ich weiß nicht, ob du jemals drüber nachgedacht hast, ich weiß nicht, ob das zu speziell ist, aber früher war das so, du wusstest gar nicht bei so Journalisten, was wählen die jetzt, das war so ein bisschen so neutral, wenn du Journalist warst, professionell. Und dadurch, dass jetzt alle auf Twitter sind, ne, irgendwie, und da irgendwie den ganzen Tag rumschreiben und wo gibt's denn den besten Spargel und so, also ich glaube, es ist echt eine Gefahr, wenn du da mal runterschreiben würdest, so sagen würdest, ey, Gigo, sag mal, was ist denn hier los? Hast du Lack gesoffen? Dann schreiben die nicht mehr über dich, ne? Also so,
ja, ja.
Also es ist ein bisschen so, also fand ich deswegen das so ganz interessant, so als
Nee, ich finde, es ist total destruktiv. Was ich am schlimmsten finde, ist einfach, dass
Twitter.
Auch da, ne? Aber was du gerade gesagt hast, ich finde es ganz häufig so, es wird immer eher runtergeschrieben, als mal konstruktiv sich mit der Sache auseinandergesetzt. Ich finde, es ist immer verletzend und es geht immer auf eine persönliche Ebene.
Total. Und ich finde, also ich habe zum Beispiel, ich schreibe ja auch manchmal Artikel in der SZ oder für die Welt über Konzerte oder andere Themen. Und ich habe mir selber auch gesagt, ey, wenn ich schreibe, nur gut. Weil sonst schreibe ich nicht. Weil wofür? Also warum muss man Verstehe ich nicht.
Weißt genau, du, warum dann, soll ich mir das durchlesen?
Dann lieber was Schönes, dann den Platz für jemand anderen. Aber ich finde das immer so, aber ich glaube, Twitter lebt ja davon, ne?
Also ich glaube, die ganzen sozialen Medien leben zum Großteil davon.
Naja, ne? Wobei Instagram finde ich ist schon eher so Disneyland, ne? Wenn du es aufmachst, so schöne Bilder, ne? Irgendwie Dubai. Ja, aber
das
Dubai.
Ist dann das andere Extrem, ne? Ja, das ist genau. Mir geht's gut, ich fahre auf der Yacht und ich verdiene das und das mein Schmuck. Also jetzt mal
Platz aber es gesagt. Ist ja auch nur die Bühne, ne? Das vergessen. Das ist ja auch immer das Problem, dass gerade bei den Kids, ne? Die sitzen dann in ihrem Zimmer, Pizza irgendwie auf dem Sofa, gucken zurück in die Zukunft und dann siehst du so die Bilder von irgendwie so einer Tussi irgendwie von so einem Boot aus Dubai und denkst und dann vergleichst du ja die Bühne des anderen mit deinem Backstage-Bereich, ne? Aber bist dir gar nicht drüber bewusst, ne? Und klar bist du dann depressiv, ne? Weil du denkst in dem Moment, ach geil, guck mal, so lebt die. Nein, die lebt ja auch nicht so.
Nee, nicht den ganzen Tag zumindest, also, ne?
Nee, nur für das Bild halt.
Ja, aber wie es gibt doch die tausend Sprüche, auch der größte Star muss mal Kacker machen, ne? Also das ist ja völlig normal. Das zeigst du halt nur nicht, weil das vielleicht nicht so cool ist.
Aber es ist das Schönste, was es gibt, oder?
Was, auf Klo gehen?
Ja.
Und sich zu entladen, sozusagen.
Ja, ich finde es schon, es ist wunderschöne Sache.
Ich bin ja noch einen Ticken älter als du. Ich finde, das ist sehr befreiend. 49.
Ach so, ich bin 45.
Ja. Also, aber das ist befreiend.
Ich finde, es ist das Befreiendste oft. Also gestern war ich mit unserer gemeinsamen Freundin Christiane Stenger zu Abendessen.
Also ich dachte auf
und,
Klo.
Nein, nicht zusammen auf der Toilette. Nee, und dann war ich im Restaurant und dann sage ich zu Christiane, ey, ich mag auch nicht gerne so woanders. Ich brauche auch immer Feuchttücher, ne? Es muss immer Wasser oder was feucht. Also muss in der. Ich verstehe nicht, wie Leute das trocken machen, ne? Also jetzt.
Okay. Aber mit Kamille oder also
nein,
mit einer Lotion.
Nein, immer Babytücher dabei. Ah, ja, okay. Weil das ist doch absurd. Findest du nicht, dass Leute manchmal mit drei Blättchen so trocken den Po sauber machen? Ich meine, stell dir mal vor kurz. Ja,
ich stell es mir vor.
Die Kacke würde aus so einem Loch im Arm kommen, ja? Hier ist so ein Loch am Handgelenk. Ja, warte. Da würdest du doch auch nicht dreimal mit so einem Stück Papier so drüber wischen. Du würdest doch Seife nehmen, rubbeln, Parfüm, damit das sauber ist.
Stimmt.
Und deswegen, ey, weißt du, wie dreckig die Menschen sind, mit denen wir uns umgehen? Ja.
Ich finde, also deshalb, also du hast recht. Also wenn die Kacke aus einem kleinen Loch auf meinen Arm kommen würde, würde ich definitiv Feuchttücher benutzen.
Ja. Aber hinten kneifst du einfach zusammen, oder was?
Nee, ich nehme die Hand und wasch die danach. Nein, das stimmt nicht.
Aber gibt's auch Leute?
Ja, gibt's auch Leute. Nein, aber es gibt auch Leute, das ist dir bestimmt auch am Flughafen aufgefallen. Das finde ich so geil. Leute, die neben dir im Flieger gesessen haben und dann gehst du auf Klo und die telefonieren, holen ihren Dödel raus, pinkeln und waschen sich nicht die Hände.
Ja, und jetzt verrate ich den Geheimnis.
Ja, das machst du
auch. Deswegen habe ich auch schon vor Corona niemandem die Hand gegeben. Ich habe immer schon Ghetto-Faust gemacht, immer schon.
Alles gut.
Weil ich Angst habe, dass ich eine Krankheit kriege, weil ich weiß, wie diese dreckigen Lurche sich ihre Hände nicht waschen und ich will doch nicht so eine Pimmelhand anfassen, weißt du, was ich meine?
Hast total recht.
Und ich fasse auch nie Handys von anderen Leuten an. Wenn einer sagt, hier, guck mal, kannst du nicht selber eingeben? Nee, kann ich nicht. Weil ich weiß, die sitzen auf dem Klo, ey, du, es ist wirklich, also es ist einfach...
Oh, ey, ich habe gerade total Kino im Kopf jetzt von all den Begegnungen, die ich in den letzten paar Tagen hatte. Ja. Aber ich werde das jetzt auch nicht mehr machen. Aber
was meinst du auch, viele von diesen ganzen wirklich Top-Prominenten, mit denen du zu tun hast, wie die einfach ihre Hände nicht waschen.
Wie abgrundtief da eigentlich manchmal die Schattenseiten sind, dieser Superstars. Aber weißt du, wo wir gerade über Kacke gesprochen haben, ich würde gerne mit dir nochmal über Cats sprechen. Weil, also, ich sag's mal so, ich bin ja ein Fan auch von Musicals. Kennst du Hamilton übrigens?
Ich war nicht in Hamilton, aber ich musste.
Weil aber
ich
das haben die ja aufgenommen, ne? Es gibt's ja beim großen Streamer. Das ist so geil.
Ja, weil ich hab's irgendwie, weil ich habe mich dann immer entschieden. Ich habe, glaube ich, dann achtmal Book of Mormon lieber geguckt.
Oh
in
ja,
York.
Okay, aber das ist natürlich auch ganz großes Kino.
Ja, aber Hamilton hat mich irgendwie nie so.
Ja, guck's mal an. Also ich finde den englischen König, der taucht zwei oder dreimal auf. Ich meine, das Ding ist 2,5 Stunden lang. Ne? Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich mit 2,5 Stunden so ein Musical angucke. Aber ich finde es so smart, was der da gemacht hat. Ne? Was macht Arthur?
Ich weiß auch nicht, was er sagt.
Arthur ist alles okay.
Aber es war kurzweilig, die 2,5 Stunden.
Ja, weil ich es total klasse fand, wie er die Musik mit einem ja eher trockenen Thema, ne? Also Declaration of Independence, also die amerikanische Geschichte sozusagen, miteinander verwebt. Und dann auch diese... Wie er das auftritt, ich fand's beeindruckend gemacht. Aber Cats zum Beispiel, weil ich das auch gesehen habe vor, keine Ahnung, es lief ja in Hamburg ganz lange im Operettenhaus. Ne? Das habe ich mit meinen Großeltern noch gesehen. Das ist ja wirklich Ewigkeiten her. Ich finde es immer noch ein tolles Musical. Aber ich fand den Film, ich habe mich da, also ich fand jetzt die Musik gut, ich fand die Darsteller auch per se gut.
Wie heißt denn die Schauspielerin, die nachher Memories singt? Ich komme gerade nicht drauf. Die Sängerin.
Oh.
Die Schauspielerin. Aber du weißt.
Ja, ja, ich weiß.
Ich guck's mal parallel nach.
Okay, aber dann erzähl mir mal, während du parallel nachguckst, was du an dem Film gut fandst. Weil die Kostüme, diese digitalen Pseudo-Katzenanzüge, das war nicht. Jennifer Hutchins? Nee.
Ja. Genau. Ey, das, also wenn die Memories singt, ja, ey.
Also musikalisch brauchen wir nicht drüber reden. Ne?
Nein, ich fand ihn auch nicht. Ich fand ihn nicht geil, ne, dass man sagte, wow, das ist das Beste, was ich je gesehen habe, aber. Wenn du Fan bist von dem Musical und so und verstehst, wo es herkommt, warum, wie, was, wo, dann die Geschichte kennst, dann fand ich es gut. Aber ich glaube, wenn jemand so in diesen Film geht und das Musical nicht kennt, dann ist das schon wie in so ein schlechter LSD-Trip.
Aber genau so habe ich das empfunden, weil das war so, keine Ahnung, ich fand auch manchmal diese Größenverhältnisse, das war so absurd, ne? Also manchmal waren die ganz klein und dann waren die so mittel und dann, und dann irgendwie, keine Ahnung, wenn du dir dann diese Kostüme anguckst und das Make-up, das hat mich völlig irritiert. Wie ein LSD-Trip, das war eher so American Horror Story auf LSD als Cats.
Ja, auf jeden Fall. Aber vielleicht hätten sie es eher mit Hunden machen sollen, dann wäre es eine Absurdität.
Genau, ein bisschen konträr
komplett
drehen.
Gewesen.
Ich glaube, du hast eine Lieblingsserie, da spielen Katzen auch eine wichtige Rolle.
Eine Katze.
Eine Katze.
Sie heißt Lucky.
Genau. Alf.
Willy, Kate, Brian, könntest du mir nochmal das Sandwich rüber erreichen? Ha, ha, ha.
Die Katze ist ja genau. Hast du Alf synchronisiert?
Mein Traum ist, wirklich, wenn Alf nochmal irgendwie als Film kommt oder so, dass ich das synchronisiere. Also hiermit auch, wenn du dich drum kümmerst, 10% kriegst du es überhaupt.
Von deiner Gage?
Ja.
Oder vom Einspielergebnis
von meiner Gage. Ja, aber ey.
Wenn ich dir das besorge. Also es gab ja die Diskussion mal eine ganze Zeit, dass Alf nochmal wieder neu aufgelegt werden sollte, ne?
Ja.
Aber fändest du da, es gibt jetzt ja zum Beispiel Fresh Prince of Bel-Air, ne?
Ja.
Wird jetzt dann neu aufgelegt, aber als Dramedy. Also im Prinzip als Dramaserie. Weil es ja um Philly geht.
Man kann
das
ja nicht so, jedes ist da anders, aber zum Beispiel Starsky & Hutch gab es ja ein Remake mit Ben Stiller und Owen Wilson.
Ja.
Fand ich geil.
Ja, fand ich auch geil. Ja, ich meine, hier 21 Jump Street gab es ja auch mit, wie heißt der nochmal? Fällt mir gleich an, egal. Genau, aber fand ich auch cool. Aber fändst du, also was fandst du an Alf so genial? Oder ist das auch Nostalgie?
Es war einfach in dem Moment, da war ich ja auch 8 oder 10 Jahre alt, I don't know, in Papenburg. Ich war da ja auch so ein bisschen so ein Außenseiter in dieser Kleinstadt durch meine Familie, die da so ein bisschen eine andere Geschichte hatte als andere und fühlte mich da manchmal vielleicht auch ein bisschen allein oder missverstanden. Und als ich dann Alf das erste Mal einfach sah auf dem Bildschirm, wie der da mit der Gurke und der Sonnenbrille irgendwie dieses Lied sang, dann dachte ich, mein Mann, das ist mein Mann. Und ich habe einfach da extrem, also viel doller als jetzt bei Michael J. Fox, mit Alf gefühlt. Ne? Dieses anders denken, anders sein, Dinge so anders machen ich war einfach Fan von dem, auch der Humor. Ich fand ihn, hatte einen wahnsinnig guten Humor. Ne?
Finde ich auch. Also sehr punktiert. Aber ich meine, das sind amerikanische Sitcoms ja so ganz häufig, ne? Wie die auf den Punkt. Ich finde Friends zum Beispiel ist ja unfassbar, wie die das auf den Punkt bringen. Innerhalb von einer kurzen Konversation lachst du 10-mal.
Ja.
Aber was mich interessiert, Olli, weil du hast ja auch einen ganz besonderen Witz. Und was ich schön finde, ist, du hast einen Witz, der manchmal böse klingt, aber nicht bösartig ist. Und vor allen Dingen nimmst du dich selbst dabei nicht so ernst. Dann kommen wir gleich auch zu deiner neuen Show auf Netflix, weil ich mir da 2 Folgen angeguckt habe und herzlich an einigen Stellen gelacht habe, weil ich bewundere, mit was für einer Kaltschnäuzigkeit du dann Dinge tust, bei denen ich mich beim Denken daran schon schämen würde. Aber würdest du sagen, dass diese Kindheit, dieses Gefühl, so wie Alf zu sein, so ein bisschen außerirdisch außen vor, du hast auch Bill Murray genannt, hat dich das geprägt, auch in deiner Art Humor wahrzunehmen? Also ist Humor für dich eine, um es ganz philosophisch zu sagen, eine Flucht aus der Situation gewesen? Oder ist lustig zu sehen alles?
Bestimmt. Also Ja, es war einfach auch so da im Emsland, ne, das ist alles schon sehr CDU, ne, sehr viel Moorsoldaten da, die Geschichte des Emslandes, ne, da war in Esterwegen so ein Arbeitslager, eins der ersten im Zweiten Weltkrieg, und da war die Stimmung da im Emsland war, also das war jetzt nicht besonders lustig alles, so sage ich jetzt mal so. Und genau, dann gab's ja noch aus Friesland, da war immer alles noch ein bisschen anders, aber ich lebte im Emsland, da war alles so ein bisschen, ja, ein bisschen vielleicht anders, ne? Und dann war es bei mir auch noch so, dass ich aus einer jüdischen Familie komme. Mein Vater 7 Jahre auch da in dieser ganzen Gefangenschaft, und das war, das überlebt hat und alle da quasi ermordet worden sind. Und vielleicht war das so, ich habe mal drüber nachgedacht, dass du als Kind, also so diese Traurigkeit, die, also mein Vater war ganz liebenswert und so, meine Mutter auch und so alles, aber dass du das irgendwie als Kind vielleicht das Gefühl hast, du musst das irgendwie auffangen, ne? Du bist dafür verantwortlich, jetzt alle zu unterhalten, und du willst dann nicht, dass jemand traurig ist, und dann machst du so Witze, ne? Wie halt, und das zieht sich dann aber dann durch, ne? Aber ich glaube schon, dass das, also dass es da so, wie du gerade so ganz gut beobachtet hast, glaube ich, einen Auslöser gibt, ne, warum man das macht, ne, weil sonst, das kommt ja nicht von alleine, aber ich fand das da auch alles so trist und so langweilig und hatte dann Bock, wie Alf, auch vielleicht durch so eine Neugier, einfach Knöpfe zu drücken, gucken, was passiert und wer für mich wirklich prägend war, aber ich glaube, nicht nur für mich, also da lehne ich mich jetzt aus dem Fenster, aber ich glaube, alle Deutschen hat Otto geprägt, ne, also gerade wir als junge Generation, sag ich mal so, weil Deutschland ja schon eher nicht bekannt war für den Humor, ne? Die haben ja auch so Sprichwörter, Spaß beiseite, Schluss mit lustig, zum Lachen in den Keller gehen. Also ist ja nicht, wenn man sagt Deutschland, dann sagen ja, oh, the humor is great, ne? Das ist ja das, vielleicht das Letzte, wenn man da überhaupt noch drüber redet. Und ich glaube eben, dass Otto das gebrochen hat, ne? Jetzt würden Leute sagen, ja, aber es war schon Heinz Erhardt. Nein. Otto war wirklich so total drüber, fand ich. Und der hat so Blödelhumor gemacht, so, aber auch irgendwie ganz schlaue Sachen, wenn man sich das genau anschaut. Der hat ja mit diesen, ich weiß gar nicht, hieß der Robert Gernhardt oder so, mit so Titanic-Leuten auch zusammengearbeitet, ja, schon sehr früh. Und ich fand, Otto war so eine Legitimation, wo man früher in der Schule Ärger bekommen hatte, ne, wo man dann rausgeschmissen wurde oder so. Als Otto da war, plötzlich, dann war das nicht mehr so, weil man konnte mal auf ihn, ey, er hat das doch auch gemacht, ne, weißt du, was ich meine?
Ja, klar.
Man hatte so einen Komplizen, und deswegen war Otto für mich wichtig, dann später Harpe Kerkeling auch, den ich wirklich als Kind auch verehrt habe. Das waren so die Leute. Helge Schneider war ich nie großer Fan, aber mir ist klar, dass das ein Genie ist, ne? Also ja, einer der besten Humoristen, die es auf der Welt gibt, glaube ich auch. Aber war nicht so mal Cup of Tea, aber Otto, ich glaube schon. Und dann so ein eigener Humor auch. Ne? Meine Mutter, die war eher so wirklich so ein harter Typ, und die hatte auch so harte Sprüche irgendwie. Es war ganz lustig. Also wirklich, ich habe ja auch einen Podcast mit Micky Beisenherz bei Audible, 2-mal wöchentlich, und wir hatten hier im St. Pauli Theater so eine Show, und irgendwie rief meine Mutter während der Show an, ne? Und dann habe ich auf laut, und dann Theater war voll, und dann ich bin hier mit Micky, ah, grüß den mal, ne? Und dann Frau Polak sagt, Micky, wir haben hier gerade über Woody Allen geredet. Wie finden Sie denn, was sagen Sie denn so zu Woody Allen auch jetzt diese ganze? Dann sagt sie, naja, also seine Filme gefallen mir nicht so, aber ihn als Menschen mag ich. Das war halt Lacher, ne?
Geil.
Ja. Und das ist so ein bisschen wie ich, also meine Mutter war auch immer sehr hart und direkt. Also ich glaube schon, dass das so ein Teil ist des Humors. Also diese Härte, dieses Direkte von da. Ja.
Aber würdest du denn sagen, dass du ein Juwel im Morast der Langeweile gewesen bist im Emsland?
Der Titel. Im Moor. Weil das ist ja anmaßend, dass man das über sich, das sollte
andere. Nein, aber was ich meine ist, du hast es ja eben beschrieben, ich glaube, wenn man als Kind in einer Umgebung aufwächst, ja, die historisch ja auch eine große Belastung für eure Familie ist, du dich durch den familiären Background, aber auch durch die Umgebung so ein bisschen ausgeschlossen fühlst, dann sucht man sich ja andere Levels, um da rauszukommen. Ja, ne?
Wobei es war, also mit Quatsch machen, würde ich es ja nennen, ja, als Kind. Ne? Da war ja noch nicht, ich erzähle jetzt Witze, aber meine Leidenschaft war immer Zirkus. Ne? Also Zirkus war mein Ding. Also wenn in Papenburg ein Zirkus kam, die ersten Plakate hingen, da war ich schon, ich bin dann jeden Tag zum Platz gefahren, geguckt, ob da schon Wagen stehen. Und als ich 12 war, habe ich dann auch gefragt, ob ich mit aufbauen kann, ne, so das Zelt mit aufbauen und alles. Irgendwann habe ich mich auch um die Tiere immer gekümmert und habe die dann auch so zur Manege immer gebracht, die Pferde. Das, ich habe Zirkus geliebt, das war so ein Fluchtort für mich, ne.
Aber warum bist du nie, also es gibt ja ganz tolle Zirkusschulen auch, ne?
Das ist eine, also bereuen ist immer so, aber das ist eine Sache, es gab zu damals noch nicht so viele, ah, okay, vor, sag ich mal, 35 Jahren so viele. Da gab es nur eine in Paris, weiß ich noch.
Ja.
Und das war, jetzt gibt's ja überall welche, aber das ist was, wo ich im Nachhinein, also wenn ich jetzt nochmal, das würde ich auf jeden Fall machen, aber das ist noch so auf der Bucketlist auf jeden Fall eine Sache, wo ich mal so im Weihnachtszirkus Roncalli oder so einmal vielleicht die Clown-Nummer oder so machen.
Das aber wär das der Weg gewesen oder wärst du lieber Artist geworden? Also Artist,
ich glaube,
oder?
Ich hätte mit Tieren gearbeitet.
Ah, okay.
Ja, ja. Ich hätte auf jeden Fall mit Tieren gearbeitet und entweder Raubtiere oder Elefanten.
Das ist ja mittlerweile, gibt es ja, glaube ich, auch Roncalli hat das ja umgestellt, ne? Also genau. Das sind jetzt ja Projektionen. Ich finde ja auch Zirkus großartig. Ich bin auch ein riesen Cirque du Soleil-Fan zum Beispiel, die ja auch Wahnsinn, die das ja nochmal weitergedreht haben, sozusagen, ja, diese Spirale der.
Ja, mir ist
der
zu wenig Zirkus.
Ja, okay, das ist mehr Show
mittlerweile. Ich brauche das, ne? Sägemehl, den Geruch und auch vielleicht die Pferde, die ich von Weitem rieche, dieses Zelt und so, das finde ich ist so. Aber mit Tiernummern, also es ist jetzt so abschweifend, aber es gibt einen Dompteur, der wirklich gut ist. Den habe ich letztes Jahr eine Woche begleitet. Das ist auch der Direktor mittlerweile vom Zirkus Kronos, Martin Lacey Jr., der ja 26 weiße Löwen und Tiger in München hat. Und der hat mir das mal gezeigt.
Wie im Privat so?
Nee, beim Zirkus Krone.
Ach so,
ist der, okay. Er ist der Direktor und er macht diesen Raubtiernummer, wo er Monte Carlo auch den goldenen Clown mitgewonnen hat. Und ich war eine Woche mit dem und der hat keine Peitschen, der hat nichts, der hat keine Waffe, der hat nichts. Der wächst mit diesen Tieren auf und hat mir das alles erklärt und hat auch geguckt, dass er schaut immer, was sind die Eigenschaften von den Tieren und das machen die dann auch, wenn die Bock haben. Und wenn die da keinen Bock drauf haben, dann ist das auch okay. Es ist sehr, sehr interessant. Also es gibt da viele Artikel und Videos über ihn. Martin Lacey Jr., also kann ich
und
dir sagen.
Und warum hast du eine Woche mit ihm verbracht? Weil das einfach.
Ich habe einen Artikel für die Welt am Sonntag über ihn geschrieben, weil ich das, immer. So manchmal sind so Bilder von Leuten kursieren in der Öffentlichkeit und die aber manchmal gar nicht, vielleicht ein kleiner Teil sind, ne, aber was anderes. Und ich wollte mal so eine andere Seite zeigen von, weil alle immer sagen, ah, Tiere im Zirkus, aber das ist dann auch alles, ne, wie auf Twitter einfach liken, keine Ahnung ja, haben. Und deswegen war es mir wichtig, so jemanden mal zu begleiten, jemanden zu verstehen, wie ist das denn überhaupt, ne?
Aber das ist ja ehrlich gesagt selten und das finde ich so schwierig, dass mittlerweile man sich ja gar nicht mehr die Möglichkeit gibt, einzutauchen, ne? Und also wie du schon gesagt hast, wie Kino, dass Leute sich 2 Stunden Zeit nehmen oder 2,5 Stunden oder ins Theater gehen oder auf ein Konzert, das ist ja auch so nervig. Beim Konzert halten sie alle nur noch die Handys hoch und filmen jede Szene, anstatt mal zuzuhören. Meine Mutter hat mir das mal gesagt, ich war mit der 1991 in China, ne? Es hat nach kurzem am Abitur und ich hatte damals die Videokamera von meinem jüngeren Bruder dabei und habe alles gefilmt, weil das für mich, wir waren in der Mongolei, ich habe sowas noch nie gesehen, chinesische Mauer, ich bin völlig durchgedreht und dann meinte sie irgendwann zu mir so, Steven, leg die doch mal zur Seite, saug das doch mal auf, das ist alles dann am Ende im Kopf, das ist viel geiler, als wenn du es den ganzen Tag siehst und es war super.
Ich habe nur Sex und Pornos,
ja,
ne?
Ja, ja, aber der richtige ist, Sex ist 1000-mal geiler als ja, ein Porno. Natürlich. Angucken.
Und wenn du den noch filmst, nein.
Dann hast du auf Pornhub hochlädst. Ja. Wie heißt diese neue Seite nochmal?
Ich kenne sie nicht. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst, Steven.
Ich würde gerne einmal kurz auf deine Netflix-Show zu sprechen können, weil ich finde, die hat einen ganz tollen Titel, der aber auch ein bisschen doppeldeutig ist. Ne? Your Life is a Joke kann man ja positiv wie negativ interpretieren, ne? Your life is a joke, also finde ich, hat auch was Positives, aber du kannst es auch im Prinzip, your life is a joke, kannst du ja auch sagen, wenn du jemanden provozieren willst, ne? You're a joke, kannst du ja im Englischen sagen, und dann meinst du bist ein Witz, was willst du eigentlich von mir? Aber was ich so spannend finde, ist, und wir kennen uns ja, also ich kenne dich aus der Entfernung, wir haben uns jetzt ein paar Mal getroffen.
Ich weiß aber, weißt du noch, wo wir uns das erste Mal gesehen haben?
Nee, wir haben uns einmal in München getroffen mit Christiane. Nein, und Micky.
Das war ja viel früher. Vor 10 Jahren hatte ich einen Auftritt im alten Quatsch Comedy Club auf der Reeperbahn im Café Käse. Genau. Und du hast da, warst da, glaube ich, auf dem Junggesellenabschied
so. Nee, ich habe so eine Runde an Freunden, die ich immer einlade zum Nikolausessen. Das ist Tradition schon lange. Und dann haben sie immer gesagt, dann haben sie gesagt, ey, wir schenken dir jetzt mal was zurück. Und dann haben sie mich ins Café Käse eingeladen.
Genau. Und dann, wir kannten das gar nicht. Und dann war das nämlich so, dann bin ich aufgetreten und du saßt da so und dann war es da so, ich war mit Norbert Heidgard, Töpsi, da.
Stimmt.
Das ist ein Videoregisseur, hat seit 25 Jahren alle Videos für die Ärzte.
Ja, der hat hier Wacken-Festival die Doku gemacht.
Genau, Wahnsinnstyp. Und der kommt ja auch aus Papenburg. Der war auch wie ich einer, der da auch weggegangen ist und so. Wir kennen uns und der war da und ihr kanntet euch.
Genau, weil wir was zusammen, wir hatten mal eine Idee für eine Musikshow. Ja. Und wenn ich jetzt sage, dann halten mich alle für verrückt, aber das war vor 10 Jahren oder noch länger, das war. Und wir kannten uns davor schon und wir haben etwas geschrieben, das im Prinzip so wie Sing My Song war, nur auf der großen Bühne. Aber andere
Geschichte. Aber auf jeden Fall, und da haben wir uns das erste Mal gesehen und fand's, glaube ich, den Auftritt auch ganz lustig, anders. Und da haben wir kurz geredet und dann haben wir uns Jahre später jetzt, glaube ich, mal mit Christiane und Micky getroffen. Ja.
Genau, da waren wir in München, dann haben hier Champions League oder sowas geguckt. Genau, und jetzt haben wir uns auf den Comedy-Preis getroffen, das war auch sehr nett. Da war's vielleicht geil in deinem
Leben. Da reden wir vielleicht am Ende noch drüber, wenn wir Zeit haben. Genau.
Nein, aber erzähl mal ganz kurz, weil ich finde es so spannend an deiner Show, weil ich glaube, dass viele mit der Erwartungshaltung reingehen, du reißt die ganze Zeit Witze. Du machst muss man dazu sagen, du begleitest eine prominente Person oder fährst mit der in deinem Opel Manta GTE in, was ist das, Gold?
Ja, in Gold.
In Gold, durch die jeweilige Stadt.
Genau. Also wo die wohnen. Also ich komme dahin, wo die wohnen, verbringe einen Tag mit einer Celebrity, einem Star, mache die Sachen, die er machen will. Jetzt wie bei Christian Ulm, der lebt in Potsdam, da wollte er gerne in den Baumarkt gehen, da ist er nämlich so gerne. Dann wollte er schwimmen gehen mit mir im See, wo auch diese Stelle war, wo Gauland, ja, die Klamotten gestohlen wurden. Dann waren wir noch in der Autowaschstraße und dann in der Villa Kellersmann. Da verbringen wir so einen Tag und dann ziehe ich mich zurück und schreibe einen Roast und ein Stand-up auf ihn, aber so anhand der Dinge, die ich so über ihn erfahren habe an dem Tag. Und dann später zeichnen wir in einem Comedy-Club dann quasi diese Comedy-Show auf und er sitzt im Publikum und muss den Roast über sich ergehen lassen und der letzte Satz ist halt immer "Your life is a joke". Genau.
Ja, aber schön. Aber total schön und vor allen Dingen, das ist ja etwas, was ich am amerikanischen Entertainment oder am britischen total schätze. Roast, ne? Also das ist da ja Gang und Gäbe. Das ist ja überhaupt kein Problem, über jemanden mal herzuziehen, weil alle das positiv auch auffassen, ne? Also es ist eigentlich eine Ehre, geroastet zu werden.
Aber ich glaube, eben, wie du sagst, herziehen ist, finde ich, also es ist ja am Ende, ich glaube, in Deutschland gibt es ja auch, wo wir gerade bei diesen negativen Humorsprichwörtern waren, auch immer dieses Wort Schadenfreude und so, ne? Und dieses, und es geht, ich glaube hier, es geht einfach darum, ich finde, du kannst jemanden nur roasten, den du liebst, ne? Weil es kommt ja auch aus dem amerikanischen auf Geburtstagen oder so, dass man eben nicht nur sagt, ah, du bist ja so ein toller Typ und du hast so Erfolg, sondern dass man die kleinen Fehler, die kleinen Ticks nimmt und das liebevoll lustig so Geschichten erzählt, so wo was schiefgelaufen ist, weißt du noch da, also das und das, also das und so, das ist so ein bisschen der Ansatz, genau, dass man am Ende sich nochmal in den Arm nehmen kann und nicht, dass man da so, nicht drum, um jemanden zu zerstören, es ist wirklich ein...
Oder zu demütigen.
Ja,
ne?
Total, genau. Es ist einfach so, ich will die Personen kennenlernen, deswegen diese drei Leute, Christian Ulm, in der zweiten Folge Nura und dann Jennifer Rostock, also Jennifer Weiß, die Sängerin von Jennifer Rostock, und es war toll, die alle kennenzulernen und das dann mit denen zu machen, ja.
Aber du erzählst es auch, du singst ja dann am Anfang auch immer das Intro, was ich sehr schön finde.
Das habe ich mit Aerobik komponiert, ja.
Ja, aber das ist total, es ist ja Wahnsinn, was da dann alles in dir schlummert und rauskommt. Aber ich habe mich also immer gefreut, wenn du dann angefangen hast und gesagt, du, ich habe übrigens auch ein Intro. Und dann geht's los und dann fängst du an zu singen. Oder wie du mit Jennifer weißt, Eis isst und dann fängst du auf einmal an.
Ten Sharp, You.
Ja, ja genau, You zu singen. Aber du gehst da so drin auf und das ist ja auch nicht so, es gibt ja so Sendungen, da blendet sie weg nach 15 Sekunden, dann ist sie im nächsten. Aber du singst das knallhart, fällst vor ihr auf die Knie, machst den Ding. Ich finde es großartig. Aber was ist für dich daran überraschend, die Person von einer anderen Perspektive kennenzulernen? Oder, also du scriptest das ja nicht, du hast ja einen gewissen Plan, aber du lässt es dann einfach passieren.
Ja, es ist wirklich so, dass diese Sendung null geskriptet ist, also der Doku-Teil, da ist es so, ich weiß nur, manche Stationen weiß ich, ein, zwei Stationen wusste ich auch gar nicht. Und dann ist es wirklich so, wie wenn du jemanden kennenlernst, so wie wir uns auch unterhalten. Weißt du, ich kam ja heute hier rein, du hattest so eine kleine Verkehrsproblematik, wo du dich mit jemandem gerieben hast. Genau. Und dann redet man einfach genau das so. Und natürlich frage ich hier oder da mal mehr, weil ich das ja irgendwie dann auch führe, aber man lässt das so auf sich zukommen. Aber im besten Fall ist es natürlich harmonisch, war es auch überall. Also es, aber wie gesagt, ich finde auch, wir haben ja vorhin über dieses, es gibt schon so viel Negatives, warum, ja. Aber es ist schon so, dass ich die auch aussuche, die Leute, ne? Also es ist schon so ein, es muss schon wirklich, also du wärst sofort dabei. Ich finde ja, ich merke das jetzt auch immer, es ist so absurd, ich sehe dich zum dritten Mal, mir kommt das vor, als ob ich dich schon ewig kenne, so wie Michael J. Fox, aber das ist ja die Illusion, weil du ja auch früher Musikfernsehen moderiert hast und alles, und ich kenne dich so, man kennt, ne, wenn du jemanden aus dem Fernsehen kennst, hast du das Gefühl, ich hatte mal die Situation vor ein paar Jahren, es war ein bisschen peinlich, da kam Thomas Gottschalk ins Borchardt rein, da wollte ich aufstehen und den begrüßen, so aus dem Impuls, und dachte, ey, du kennst den doch gar nicht, aber weil man das Gefühl hat, ja, weil er immer da war, ja, weißt stimmt. du? Nein, aber das ist das Konzept der Sendung, ist die erste Staffel jetzt, und es war alles ein bisschen mit Pausen und so während Corona, aber ich war super dankbar und glücklich auch, das überhaupt machen zu können während Corona, halt viel testen, dies, das, aber ja.
Und ich finde, es ist, also Nummer eins, filmisch ist es total geil. Also ich finde, man ist richtig dabei. Ich mag das auch gerne. Manchmal ist es so ein bisschen irritierend, weil ihr habt in deinem Opel Manta ja auch Kameras, logischerweise, um euch bei der Fahrt zu drehen und zu filmen. Ja. Das ist total angenehm, sehr intim. Ich mag auch diese Drohnen-Shots oder ob das Special-Effect-Shots ist, weiß ich nicht, wenn dein Auto langfährt. Aber ich finde, es ist, also was ich daran mag, und das hast du eben so schön zusammengefasst, ist, es ist total positiv. Also ich bin auf der Reise die ganze Zeit mit dabei, wie du die andere Person kennenlernst, aber wie man sich dann doch irgendwie schon positiv gegenübersteht. Und dann am Ende der Roast, und da muss ich das nochmal zurückziehen, was ich vorhin gesagt habe, du bügelst ja nicht gegen Strich, sondern du pickst es raus, machst diese Unzulänglichkeiten ein bisschen größer, aber freust dich darüber. Ne? Also das ist ja, wie du auch bei Nura dann am Ende sagst, ja, wir mussten per Special Effects übrigens die Kindersitze rausretuschieren oder die Sitzerhöhung. Yeah. Das fand ich so geil. Und das fand sie auch so geil. Also ich freue mich immer, wenn ich dann mit den Leuten mitlachen kann.
Ja, mir geht's in erster Linie auch drum, eben auch gerade bei Nura, die ich wirklich sehr, sehr, sehr gerne mag, die sehr sympathisch war, da war es auch so, das ist so, wie, weißt du, wenn du also so einer Frau gefallen willst beim Date, ne, dass du auch dann so, also auch aber auch bei Christian, ne, wo du weißt, ey, er ist so einer der krassesten Komiker, Humoristen, und du willst einmal was, wo du den, das ist so eine Herausforderung, ich will dich jetzt überraschen, weil ich finde, ein guter Gag, der überrascht ja auch, der ist ja wie beim Zauberer, ne, wo du dich fragst, hey, wo kam denn jetzt der Hase her, ne, so, wo hat der den Gag denn, diese, also, und das ist, klar, das ist dann so ein Trigger, den du selber hast, dass du sagst, ey, ich will jetzt dich überraschen, ne? Also so, und ja.
Aber ich finde, du hast ein schönes Beispiel gerade genannt. Ich finde das ja, also bei Zauberern, das ist ja total bewundernswert. Ich weiß noch, dass meine Eltern mit meinen Brüdern und mir damals bei David Copperfield waren, als er in Hamburg aufgetreten ist im CTH, und dann gibt's ja diese Geschichte, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, dass er sagt, als Kind, ich bin in der Sonne aufgewachsen, ich kannte keinen Schnee, und deswegen habe ich mir selber Schnee gezaubert. Und dann steht er auf der Bühne und dann kommt überall auf einmal Schnee so aus seinen Händen raus, und ich weiß noch, dass mein Bruder mich antickt und sagt, Steam, guck mal, da ist hinten irgendein Scheinwerfer verrutscht, und dann aber so verrutscht, dass du hinter ihm so einen Typen gesehen hast in so schwarzen Samt mit so einer Schneekanone, die so parallel diesen Schnee raus. Das hat uns die Illusion, wir haben uns die ganze Zeit
beeiert. Also ihr dachtet, das schneit wirklich?
Ja, logisch.
Wie alt warst du denn?
Nein, da war ich, glaube ich, schon Teenager. Also ich dachte nicht, es schneit wirklich, aber ich dachte schon, was für ein geiler Zaubertrick. Aber wenn du dann siehst, wie da jemand mit so einer Schneekanone in schwarzem Samt angezogen dahinter steht, raubt dir das die Illusion. Aber die Zauberer feilen.
Das ist ein bisschen so, wie wenn du zu Prostituierten gehst und du siehst den Freier, der vor dir da war, noch rauskommen. Ne? Da ist die Illusion weg, dass du denkst, sie ist
ja, nur das habe ich ständig am Wochenende.
Ich weiß.
Ja, es ist, nein, aber was ich sagen wollte ist, wie feilst du denn an deinen Comedy-Talent? Also gibt es etwas, also guckst du dir selber an, was du machst, oder guckst du dir andere an? Ich meine, Micky ist ja zum Beispiel auch ein begnadeter, der ist ja so eloquent und so punktiert auch, ja, in dem, was er schreibt.
Ich finde Micky, also auch in Deutschland einfach, ich finde, ist der beste Gag-Autor. Der hat so, der ist so schnell, das ist ja manchmal schon du bist nur mit dem Abendessen, ne? Wenn du Komiker bist, du musst einfach nur 5 Minuten mitlaufen lassen, dann hast du schon irgendwie 10 gute Gags, ne? Ja, es sind immer Assoziationen, ne? Es sind immer so, so dass man, ja, es ist...
Aber ich habe bei dir das Gefühl, dass das ein natürlicher Impuls ist. Also ja, nicht, dass du drüber nachdenkst, sondern du machst es einfach.
Ja, es muss raus, aber es ist... ja, ich habe da jetzt gerade gar nicht so ein Beispiel, aber ja, es sind Assoziationen, ne? Also so, und das, was man, so wie bei Christian Ulm, ne, der fällt einem wirklich auf, ne, wenn der so, dann guckt sie den an und denkt so, wie läufst du eigentlich rum, ne? Also so, das war ja da auch ein Gag, glaube ich, in der Netflix-Show, dass sie sagte, weil dann auch, ich wusste gar nicht, dass er mit Colleen Fernandes verheiratet ist, das erste Mal, als ich euch beide zusammen sah, dachte ich erst, das wäre so ein Charity-Projekt, wo sich Frauen um Obdachlose kümmern.
Aber du weißt das, Christian, ich damals bei MTV ganz viel Zeit mit, ich war ja auch mit ihm im Urlaub und sowas. Und Christian hat ja mal, das habe ich jetzt tausendmal erzählt, ist langweilig auf alle Leute, aber Christian hat mich ja sozusagen vor die Kamera geholt. Also Christian ist der ausschlaggebende Faktor gewesen.
Ich finde, das ist ein ganz, also ich kann mir das auch vorstellen, das ist wirklich jemand, wenn jemand sagen würde, ey, mit dem fährst du jetzt ein paar Tage weg. Also ich weiß jetzt nicht, wie es länger dann ist, aber er ist schon ein ganz netter Typ auf jeden Fall.
Ja, er hat einen Spleen, aber er ist total witzig. Ich habe mich ja immer über ihn beeiert, wenn wir irgendwie für MTV in Europa rumgeflogen sind, dann kam er immer mit Kleiderbügel und da hing dann das Hemd drüber und er hatte die Zahnpasta oben in seiner Tasche hängen und dann meinte ich immer so, wo ist denn dein Koffer? Braucht doch keinen Koffer. Hier ist doch alles. Hab doch alles. Zahnbürste und meine Klamotten. So ist er immer in den Flieger eingestiegen. Das fand ich bewundernswert. Der hat sich halt um nichts, der war immer in seiner Welt und war ganz klar, was er machen wollte und wie er das alles macht. Und ich meine, Jerks ist ja, egal ob das mal einen Ursprung hatte, ist ein dänisches Format, aber der ist einfach begnadet. Das ist unfassbar, was da aus dem raussprudelt und vor allen Dingen wieder da alle Knöpfe und schneidet und alles. Ich finde ihn super. Jetzt macht er diese neue Amazon-Serie. Das war Arthur gerade, der sich schüttelt. Das war nicht...
Hier hat sich sonst niemand irgendwas geschüttelt. Nur Arthur hat sich geschüttelt.
Arthur? Ich wollte es gerade sagen, und dann darf ich mir auf die... Ich lasse es stehen, so wie es
sagen,
ist.
Damit die dann in den Kommentarspalten sagen, also der ist ja ekelig, obwohl du eigentlich den ekeligen Gedanken schon vor mir hattest.
Nein, aber ich finde das echt super. Gibt es denn international jemanden, den du auf dieselbe Stufe stellst wie Otto Waalkes?
Gut, ist vielleicht nicht die beste Woche, um jetzt Dave Chappelle zu sagen. Aber ich habe es noch nicht gesehen. Ich kann da gar nicht so viel zu sagen.
Ich habe es auch noch nicht gesehen.
Deswegen ist immer. Ich finde genau das ist auch der Fehler, den man oft macht. Man redet über etwas, was man noch nicht gesehen hat. Also ich finde über diese Sache, um die es jetzt geht, dafür muss man eher. Es geht bei Chappelle gerade. Gibt es glaube ich ein großes Problem, was Transgender-Witze angeht, auch Netflix-internen Demonstrationen. Aber ich habe das Special noch nicht gesehen. Ja. Ich wollte es mir jetzt mal anschauen und dann können wir vielleicht beim nächsten Mal oder so drüber reden, weil ich kann, aber also Comedians, die jeder kennt, die ich auch geil finde, sind natürlich Sarah Silverman, Sebastian Maniscalco, auch wahnsinnig guter Kumpel. Das ist einer der größten Komiker gerade. Seinfeld ist riesiger Fan von ihm. Das ist so ein Amerikaner, aber italienische Eltern, auch sehr cleane Comedy, wie Seinfeld, sehr viel Act-Out, wahnsinnig lustig. Louis C.K., Sarah Silverman, aber meine wirklichen Lieblingscomedians in Amerika, das sind auch so regular Comedians, die auch im Comedy Cellar auftreten, wobei einer hat jetzt auch mit Jeff Ross, dem Roaster, auch ein Special auf Netflix, Dave Attell ist ein wahnsinnig guter Komiker. Dann,
was ist an dem so lustig? Also was?
Der ist so für mich schon eines der Vorbilder. Er ist einfach sehr, sehr harten Humor. Also ein Gag zum Beispiel von Dave Attell ist, dass er sagt, ja, er wurde mal gefragt, wann er seine erste sexuelle Erfahrung hatte. Und dann hat er geantwortet, ich war ungefähr 13 Jahre alt und das Einzige, woran ich mich erinnere, ist, dass mein Vater eine Kamera aufgebaut hat und dann wurde ich ohnmächtig. Also das ist und Nick Griffin ist ein anderer Comedian, der hat mir so gezeigt, dass man auch Depressionen als Thema in Comedy verarbeiten kann. Ein geiler Gag von ihm ist, er ist geschieden und so und ein Gag von ihm ist von Nick Griffin ist, dass er sagt seine Eltern sagen immer zu ihm, Nick, du musst doch irgendwann heiraten, du bist jetzt 50 und so. You got to share your life with someone. You got to share. Und dann sagt er, at this point in my life, it would be just mean to show it. These are my bills. These are my broken dreams. Come on in.
Aber geil.
Und dann noch Godfrey. Und Godfrey ist so, der hat gerade auch ein Special auf Netflix bei Tiffany Haddish ist er dabei. Ja. So ein 20-minütiges Special, Weltklasse. Ist ein super Act-Outer und wahnsinnig guter Beobachter. Also er hat nicht so viele One-Liner, die man jetzt zitieren kann. Aber er hat auch so eine Nummer, also seine Eltern kommen aus Nigeria und dann erzählt er, wenn die Freunde früher bei ihm angerufen haben, die weißen Freunde, und sein Vater ans Telefon ging, da dachten die immer so, dass die bei Lion King anrufen, dass er so, can I speak to Godfrey, please? Godfrey is not here. Wasser? So, also wirklich, also Godfrey, Nick Griffin und Dave Attell sind eigentlich meine wirklichen Lieblings-Comedians.
Muss, also, weil du erzählst ja gerade alles Geschichten, man ist ja sehr persönlich auch immer im Humor, ne? Also man, das ist ja, also Robin Williams hat das ja auch mal erzählt, den ich großartig fand, den habe ich auch 2-3 Mal live gesehen, auch bei so Pressekonferenzen, was der gemacht hat, wie der mit den Leuten gespielt hat. Das ist so unfassbar.
Der hat's geliebt, ne? Der hat das, also
ja,
es
der hat es, und der war so,
wie Otto, glaube ich auch.
Ja, aber der, ne, war so schnell. Ja. Der war so schnell. Es gibt ja auch Inside the Actors Studio mit James Lipton, eine Folge mit Robin Williams, kann ich jedem nur empfehlen, wo James Lipton zu ihm sagt, hör mal zu, du bist ja so spontan, mach doch mal was. Und dann nimmt er sich aus der ersten Reihe von seiner Dame ein Tuch und spielt, ich glaube, ich weiß jetzt, vielleicht romantisiere ich das, in 5 Minuten 10 unterschiedliche Personen, nur mit diesem Tuch. Ne? Also eine Frau, also es ist so geil und vor allen Dingen den Witz, den er macht, diese physisch. Aber er hat auch in einem Interview mal gesagt, dass das Problem ist, dass er nach draußen so unfassbar witzig ist und dass deswegen alle denken, er ist immer witzig, ne? Egal wann und zu welchem Zeitpunkt. Aber er meint, er ist nicht immer witzig, leider hat sich das ja auch am Ende gezeigt, dass er schwere Depressionen hatte. Aber muss man auch manchmal an einen ganz dunklen Punkt gehen, um extrem witzig zu sein? Oder ist das bei dir überhaupt gar nicht so? Also zehrt man aus so einer...
Ich glaube, wir haben, also ich glaube, das ist natürlich bei vielen Komikern grundsätzlich so, aber ich glaube, es ist bei allen Menschen so, ne? Es gibt ja niemanden, der den ganzen Tag gut drauf ist. Es ist ja eine Show, die wir auch sehen, ne? Also du bist für mich auch immer der Sunny Boy, so, aber ich kann mir vorstellen, dass du auch Tage hast oder Momente, wo du, genau, man kann sich das bei dir einfach nicht vorstellen, aber das hat ja jeder und ich glaube, natürlich ist es bei Künstlern, ne, wenn man Kunst, Lieder, alles, ich meine Travis, Why Does It Always Rain On Me, ne, hat er halt ein Welthit geschrieben, als er tierischen Liebeskummer hatte, ne, und natürlich geht das, glaube ich, immer in der Kunst ist das ein großes Thema, ne, auch Traurigkeit, Melancholie, Depression und Peter Ustinov hat mal gesagt, manche Dinge im Leben sind so traurig, dass du sie nur mit Humor ertragen kannst. Und es ist ja auch so, dass manchmal, es fällt einem leichter jetzt, zum Beispiel, wenn man trauert, als wenn man nur, oh, jetzt ist sie nicht mehr da, ist sie mir, und man sagt, ey, weißt du noch, als sie das gemacht hat, als sie das und so, und dass man dann irgendwie zusammen lacht, ne? Es ist irgendwie, also ich denke schon, Humor ist nicht alles, aber Humor ist schon wichtig. Und ich glaube, er wird halt auch aus so einer Wahrhaftigkeit geschöpft. Also indem man, manchmal muss man ja nur das beschreiben, was man sieht, und das ist schon die Punchline. Ich hatte eine Situation letzten Sonntag, da war ich in Paris, Place de la Concorde, und ich bin immer an diesen Brunnen wochenlang schon vorbeigefahren, dachte mir, ich möchte einmal in diesen Brunnen baden, und dann dachte ich, ach, mach ich noch ein kleines Video für Instagram, Piazza Dora, German Jackson, and when the rain begins to fall.
Bitte guckt es euch an, bitte. Guckt euch dieses Video
auf
an.
Auf meinem Instagram-Kanal.
Das habe ich, sowas Geiles habe ich lange gesehen.
Ja, das dauerte 1,5 Minuten und dann wurde das abgebrochen, weil dann schon die Polizei da war. Auch beruhigend, ne, dass man weiß, ey, wenn mal was sein soll, die waren halt da. Und dann war die französische Polizei und die waren schon, ich wusste nicht, was passiert, haben mich erstmal 1/2 Stunde festgehalten und dann war
es... Ach, die haben dich in Gewahrsam genommen?
Ja, noch nicht ins Gefängnis, aber es war so, es war nicht klar, was passiert, weil das Denkmalschändung und so, und ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, da war ja kein Schild, dass man da nicht reingehen darf. Und dann wegen Humor, es war schon lustig, die waren zwar sehr ernst, aber irgendwann sagte der Polizist, where do you live? Ich so, I live in a hotel, Saint-Germain. They don't have a swimming pool there? War schon,
das war geil.
Nicht schlecht.
Chapeau. Hast
ja, aber das meine ich halt. Das ist so.
Aber was hast du denen denn erklärt, was du da gemacht hast?
Nee, glücklicherweise haben die gar nicht, weil der mich gefilmt hatte, ist dann schnell, war dann weg. Ich habe gesagt, ich habe ein bisschen getanzt. Also habe ich ja. Aber mein Kumpel hat es halt mitgefilmt, ne?
Ey, wie geil. Es ist ein großartiges Video. Vor allen Dingen, ich habe mir das angeguckt und dachte mir so, wie jetzt? Du bist da reingesprungen und tanzt. Und es sieht aber richtig cool aus. Aber dann ist nichts passiert. Dann haben sie irgendwann gesagt, so.
Irgendwann haben die gesagt, aber soll ich besser nicht nochmal machen, haben sie gesagt.
Und dann hast du gesagt, mach ich auch nicht.
Ja, lustig, eine Stunde später, ne? Nochmal wieder. Alter. Nee, ich dachte schon, ey, man muss auch sagen, manchmal bin ich da wie Alf und wirklich naiv, so, ich meine, in einem Land, wo Charlie Hebdo war, die ganzen Anschläge und so, ne? Ich meine, hätte auch anders kommen können, dass sie direkt aussteigen und dich irgendwie niedermetzeln, ne? Also so verständlicherweise auch, ne? Weil die da einfach sehr sensibel sind.
Ja, aber ich glaube, manchmal ist ja diese positive Naivität total hilfreich. Also manchmal ist es ja...
Kann
aber
auch zum Verhängnis
werden. Ja, genau, aber ich sag mal, da es ist ein sehr schönes Video geworden und dir ist zum Glück nichts passiert, du sitzt ja bei uns. Aber du bist jetzt momentan viel in Paris, weil du in Paris auch etwas in die Richtung Comedy machst oder weil du dir da die Zeit nimmst zu schreiben, weil ich finde es ja ganz spannend.
Ich schreibe da gerade an meinem neuen Buch, was nächsten Herbst erscheint in dem Verlag, wo ich bin, im Surkamp Verlag, ja.
Aber das, was wird das für ein Buch?
Also, kann ich noch nicht drüber sprechen.
Achso, okay. Aber ich finde es ja spannend, wenn man mal festhält. Also du bist Stand-Up-Comedian, du schreibst Kolumnen, du bist Buchautor, du bist...
Podcast mit Mickey.
Podcast mit Mickey machst du und du warst ja auch mal in der Band. Ganz
früher habe ich auch... Wobei ich habe jetzt auch wieder durch...
Satanic Trip.
Ja, das war wirklich meine erste Band, eine Punk-Band, in der ich in Papenburg gespielt habe, wo wir von Glenn Danzig Mother gecovert haben, ne?
Echt?
Ja.
Aber hast du da gesungen oder hast du...
Ich bin Schlagzeuger.
Okay, aber das sind ja alles unterschiedliche Kunstrichtungen, ne?
Mhm.
Ist es das Gesamtpaket, was dich daran so reizt? Oder gibt dir, sag ich mal, das Schreiben etwas anderes als die Spontanität auf der Bühne?
Ich glaube, wenn ich nur wie so ein Artist im Zirkus, also da hatte ich jetzt gerade mit einem Freund auch drüber geredet, der beim Zirkus ist und es hatte... so eine Nummer, die gleiche Nummer, 25 Jahre machen, ey, das...
Da will man durch, ne?
Ja, dann du hast natürlich die Abwechslung dadurch, dass du neue Städte hast, dies und das, aber ich glaube so eine... Und das mag ich, diese Abwechslung in den Dingen einfach, ne? Aber am Ende ist es so, wenn du mich fragen würdest, was du nicht machst, aber ich das jetzt so baue, dass du mir quasi die Frage gestellt hast, wenn du mich fragen würdest, was machst du denn am liebsten? Also meine Leidenschaft ist schon echt, also... immer Musik. Also es ist immer Musik. Ich war auch letzte Woche, bevor ich nach Paris gefahren bin, eine Nacht in Antwerpen, wo meine Lieblingsband Motorcycle aus Norwegen, Prog-Rock-Band, Zeitländer gespielt haben. Und nach 2 Jahren die wiederzusehen, erste Reihe, da hatte ich einfach wirklich nur den Wunsch, dass mich jemand nackt irgendwie an die Bassbox fesselt. Und dann am nächsten Tag nochmal The No Twist in Paris. Und diese Kombi aus den beiden Bands, diese beiden Abende, da habe ich wirklich gemerkt, also das Wichtigste ist einfach, ich finde auch Musik. Ne? Musik, ich bin ehrlich, ich habe vorhin, ich saß in der Deutschen Bahn, erste Klasse-Ticket, vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Und dann haben mir gerade jemand so Udo Jürgens Live von 94 das Live-Album empfohlen. Und da singt er dieses Lied, das heißt, gäbe es nur noch dieses Lied für mich, was er komponiert hat, was aber übrigens auch Sammy Davis Jr. die letzten 5 Jahre seiner Karriere als letzten Song immer, If I Never Sing Another Song, gesungen hat. Und das war so eine berührende Version, dass ich mich dabei ertappt habe, dass ich fing dann total an zu weinen gerade im Zug, ne? Also ich war so von der Musik und von Udo Jürgens, von der Stimme, das war so krass. Und ich finde am Ende, Lachen und alles ist wichtig, aber ich finde so die Kraft von Musik, ich weiß nicht, das ist so...
Nee, ich finde es auch, ja, aber ich finde, was ich daran so spannend finde, es gab mal ein cooles Interview mit Steven Tyler von Aerosmith, der immer wieder gesagt hat, er findet so absurd, dass er einen Song vielleicht in 5 Minuten auf der Toilette geschrieben hat oder vielleicht 3 Tage in einer einsamen Berghütte, aber dass dann da draußen 20.000 Leute stehen und jede einzelne Person hat eine komplett andere Assoziation mit dem Song, weil der in einer anderen Phase des Lebens gehört wurde.
Ja.
Aber trotzdem alle mitgrölen und sich freuen. Ja. Und eine der größten Szenen war ich noch bei MTV, bei Rock am Ring. Da hat sich Van Halen neu formiert und die hatten Gary Cherone als Leadsänger neu verpflichtet.
Von Extreme, oder?
Genau, von Extreme. Und ich stand Backstage, also da gab's, man muss sich das vorstellen, die große Bühne bei Rock am Ring, und da gab's immer so eine Talent-Stage, weil wir immer die Interviews hinten geführt haben. Und da stand ich drauf und dann kommt Gary Cherone raus und sagt so, ich meine, da waren heute, ich krieg Gänsehaut, wenn ich da denke. 120.000 Menschen standen da, du sahst von hinten das klassische Rock am Ring Unwetter auf den Platz rüberziehen und dann sagte, ey Leute, ihr kennt mich noch nicht, ne, oder ihr kennt mich vielleicht in einer anderen Konstellation, aber ich stehe jetzt hier oben und ich singe einen Song für euch, auf den habe ich richtig Bock und ihr vielleicht auch und dann gingst so von Jump. Alter. Und du sahst nur, wie diese Menge explodierende
Keyboard. Das kennt ja auch jeder.
Ja,
ne?
Aber ey, und dann auf einmal, du merktest, wie diese Energie, boom, diese Masse ergriff und dann, wie die abgegangen sind. Ey, und ich stand da oben und dachte nur so, oh.
Aber weißt du, was ich glaube? Ich lehne mich jetzt auch wieder ungefährlich aus dem Fenster. Ich glaube, der imposanteste Auftritt, was so Gewalt und Rockmusik angeht, ist der Auftritt von Queen bei Live Aid.
Oh.
Also das war auch wirklich, also wenn man das im Nachhinein nochmal durchliest auch und alles, ne, die haben ja wochenlang geprobt und die haben, wie stupide, so habe ich es aber auch in meinen Bands gemacht, einfach dieses Set geprobt mit den 5, 6 Liedern, immer in der Reihenfolge, immer wieder gespielt, wie ganz stupide, den ganzen Tag, ne, und als die da einliefen, ne, so die auf die Bühne rannten die ja, ne, Freddie Mercury setzt sich dieser Pepsi-Becher, ne, setzt sich da, fängt an, Bohemian Rhapsody, überkreuzt die Hände, sein Schnurrbart und seine Zähne so halb angenagt am Mikrofon, wie die das aus der, und dieses Konzert, das ist so, das ist wirklich die Gewalt von Rockmusik, also was die da gemacht haben und wie alle mitgesungen haben und alles, das war ja,
vor allem, ich meine, Wembley, das war ja, Platz. Hast du mit dem Bohemian Rhapsody in dem Film gesehen, Rami Malek? Wie hat er dir gefallen?
Sehr gut.
Ich fand ihn auch super.
Ohne
ich war,
Wenn und Aber.
Da war ich netterweise eingeladen zur Europapremiere.
Ja.
Und die war in der Wembley Arena, also nicht im Wembley Stadion selber, aber vor 12.500 Leuten mit Brian May und allen. Ey, das war auch unfassbar.
Ich habe mir Queen angeschaut mit Adam Lambert und ich war sehr skeptisch. Ne?
Ja,
weil
genau.
Man denkt so, dachte ich so, es kann, ne, aber ich habe es mir angeschaut, Mercedes-Benz Arena vor 3 Jahren. Es ist halt anders vom Gesang her, aber ich habe es nicht verglichen. Es war wahnsinnig gut, weil du hast eben diesen Queen-Sound, ne? Roger Taylor, Brian May, die Gitarren, das
ist unfassbar.
Ja, das ist einfach, aber ich war, ich war vor letzten Sommer in Montreux das erste Mal. Und in so einem Hotel, und da ist ja dieses Casino, 2 Häuser neben meinem Hotel gewesen, wo immer das Jazzfestival Montreux jahrelang auch war und so. Und in diesem Casino ist einmal das Casino und noch ein Queen-Museum, weil Queen ja die letzten 5 Jahre, bevor Freddie Mercury gestorben ist, ihre ganzen Alben in Montreux aufgenommen haben im Studio. Die haben da auf dem Berg so ein Studio gekauft, weil Freddie Mercury ja schon von der Presse gejagt wurde und ne, als er krank war. Und da hatten sie so einen Rückzugsort. Da ist ja auch diese Statue, die da von Freddie Mercury am Wasser steht, die ja das letzte Made in Heaven Cover ist. Weil das ist alles da entstanden am Montreux, am Genfer See. Und jetzt pass auf. Dann war ich da und je mehr du da bist, da merkst du diese Musikgeschichte, weil in diesem Casino, das war früher eine Konzerthalle, und da hat in den 70ern Frank Zappa ein Konzert gespielt. Am selben Abend waren die Purple da und haben in einem Hotelzimmer im Großen, in so einer Suite, haben die geprobt und Lieder geschrieben. Und dann ist diese Konzerthalle abgebrannt während dem Zappa-Konzert. Niemand ist gestorben, aber es war halt gerade gebrannt. Und der ganze Nebel ist auf den Genfer See gezogen. Und welches Lied haben Deep Purple da komponiert in dem Zimmer?
Ich bin kein Deep Purple-Fan.
Smoke on the Water.
Smoke on the Water.
Ist in Montreux quasi entstanden.
Durch diese Situation.
Ja, durch diese, dass Frank Zappas Konzerthalle brennt und der Nebel auf dem Genfer See, die wussten ja gar nicht, das ist Smoke on the Water.
Das ist ja geil.
Und es gibt auch, ich bin manchmal wirklich ein bisschen nerdig, was manche Themen angeht,
ja,
aber
schön.
Es gibt auf einer Led Zeppelin-Platte auch, der hieß irgendwie Bonzo oder so, der Schlagzeuger, das weiß ich nicht genau, Bonzos Theme oder so heißt das. Und das ist nur ein Schlagzeugstück auf einer Led Zeppelin-Platte, also rein Schlagzeug, dass die Wellen auf dem Genfer See den Sound nachempfinden soll. Ja. Also das ist wirklich, Montreux ist wirklich eine Reise wert.
Ich wollte da immer hin, vor allen Dingen zum Jazzfestival, was so toll sein soll. Da hat der Elton John vor 2 Jahren, glaube ich, auch nochmal ein Konzert.
Also wenn du nochmal hinfahren solltest, niemanden hast, ich komme sofort mit, es ist wirklich wunderschön.
Ich habe total Bock. Aber ich wollte dich gerade, weil du das eben gerade gesagt hast, Paris, Berlin, Antwerpen, Montreux. Bist du so ein bisschen durch das Emsland und durch Papenburg?
Ich will immer weg.
Willst du immer weg?
Ich will immer weg.
Bist du ein rastloser Geist oder fühlst du dich im Prinzip, kann man ja auch positiv sagen,
ich bin
überall zu Hause?
Nee, ich fühle mich nicht überall zu Hause. Aber ich bin so ein bisschen Berlin-Deutschland müde schon so seit 2 Jahren. Aber es ist ja normal, wenn man hier so lange ist. Und ich bin gerne. Also wenn es irgendwo schön ist, bin ich da gerne. Und so war es in Montreux sehr schön, so ist es in Paris sehr schön. Also wenn du jetzt sagen würdest, lass uns mal, weiß ich nicht, habe jetzt auch irgendwie...
Ich finde Stockholm, Kopenhagen, auch geile Städte. Also
ich war noch nie in beiden Städten.
Oh, kann ich dir nur empfehlen.
Hast du nicht irgendwas Skandinavisches auch?
Nee.
Das habe ich mir mal eingeredet. Nee,
mein Bruder ist mit einer, das klingt total skandinavisch, aber ist nicht. Mein Bruder ist mit einer Schwedin verheiratet, aber das ist, glaube ich, die einzige Annäherung.
Du bist Amerikaner oder Deutsch?
Deutscher. Mein Vater Berliner, meine Mutter Cottbusserin, ausgewandert in den 60er Jahren in die Staaten. Und da bin ich zur Welt gekommen. Dadurch habe ich beide Staatsangehörigkeiten.
Dadurch bist du auch, weil du wirkst, also hört sich mal an, du wirkst so nicht deutsch, ne? So null deutsch, finde ich. Also klar, hast du diesen Hamburger Einschlag, wie du sprichst, aber das merkt man, dass du so dieses Amerikanische viel offener und so bist. Also das spürt man.
Ich mag das auch total. Ich werde
Eltern wahrscheinlich.
Genau, ich werde auch ganz häufig gefragt, ne? Also was ich an beiden Kulturen so schätze. Und ich mag halt. Mein Vater hat mir immer so eine Geschichte erzählt. Er hat immer gesagt, ein Typ in so einem richtig geilen Sportwagen hält an der Ampel an und da steht ein Franzose, ein Deutscher, ein Amerikaner. Ne, der Franzose sagt, so ein Auto werde ich nie fahren. Der Deutsche sagt, warum fährt dieses Arschloch so ein geiles Auto? Und der Ami sagt, das Auto will ich später mal haben.
Ja, und ich kenn's ähnlich, ja.
Ne, und ich fand das immer, also, und das sagen dann ja auch ganz viele, es ist so oberflächlich, wenn du ins Geschäft reingehst. Aber ich find's 1000-mal geiler, in den Laden reinzugehen, wo jemand sagt so, hey, how are you? Welcome! Anstatt so, was wollen Sie? Was wollen Sie hier? Ja, ich wollte was einkaufen gehen.
Genau, dieses Belehren gleich. Und weil alle sagen immer, Amerikanisch ist so oberflächlich. Ja, aber der erste Kontakt ist ja immer oberflächlich. Der kann ja gar nicht anders sein.
Kann auch nicht deep.
Aber ich verstehe trotzdem, auch wenn ich eher, es gibt so... Im Deutschen, es gibt so manche Leute und so manche Freundschaften, das hat auch so eine Verbindlichkeit, ne? Das Deutsche irgendwo, also es gibt eben dieses Unfreundliche, aber es gibt irgendwo auch die Verbindlichkeit der Freundschaft irgendwie im Deutschen, was ich wiederum auch sehr schätze.
Das finde ich auch super.
Ja.
Also ich meine, ich habe ja auch lange Zeit da gelebt, ne? In Los Angeles unter anderem mit einem meiner Brüder und da haben wir nach einem Jahr hauptsächlich Freunde aus Europa gehabt und Australien und Neuseeland, keine Amerikaner, aber das ist dann auch nochmal ein anderes Verhältnis, ne, weil die Leute da alle wirklich ein bisschen bizarr und beknackt sind. Aber das ist noch eine völlig andere Geschichte. Worüber kannst du denn lachen?
Naja, die Komiker, die ich eben vorhin
genannt habe,
aber das ist eigentlich so das. Und sonst mit Freunden auch. Man hat ja manchmal so, man sagt ja mal, hat er wieder seine 5 Minuten oder was, ne? Manchmal hat man ja so, weißt du, so wie in der Schule, wenn du nicht lachen durftest, so unterdrücktes Lachen. Manchmal hat man so mit, gerade jetzt während Corona hatte ich das manchmal richtig, weißt du, wenn sich so viel angestaut hat, ne, dass das Lachen auch wie so Comic Relief so eine Befreiung ist. Ich wollte jetzt nicht sagen, Lachen macht frei, aber es ist wirklich so, es ist wirklich so, manchmal so einfach über irgendeinen Blödsinn oder dass man sich nochmal so in der Fantasie irgendwas zusammenstrickt. So.
Ich liebe das auch, wenn du einen totalen Lachflash kriegst.
Und man kann nicht aufhören, man weiß am Ende gar nicht mehr, warum man so gelacht hat. Es ist aber einfach, es ist so schön, dieses Gefühl, dieses Lachen, dass man fast keine Luft mehr kriegt und so. Es ist einfach geil manchmal, ja. Aber ich habe da nichts.
So möchte ich gerne, dass das auf meiner Beerdigung so abgeht. Ich will jetzt zum Beispiel, wenn ich, wir sterben ja irgendwann alle, aber ich wünsche mir, dass das nicht komplette Trauer ist, sondern dass die Leute echt Spaß haben, eine Party machen. Also nicht, weil sie feiern, dass ich nicht mehr da bin, sondern...
Ich finde es gut, wenn Christian Ulm auf jeden Fall eine Rede halten würde. Das
finde ich auch geil. Du und Christian Ulm auf meiner Beerdigung.
Ich glaube, er kann es besser. Aber bei dir ist es auch so, Was hörst du, wer ist denn für dich die wichtigste Band der Welt? Weil ich würde denken, so, dass du so ein Typ bist, wenn man dich fragt, wen findest du denn gut musikmäßig? Ja, ich höre so alles, ne? Also so Coldplay finde ich auch gut.
Ich oute mich total, ne? Ja. Und ich liebe den Rock der 80er Jahre, total. Ich liebe den.
Also Van Halen,
Extreme. Ja, für mich zwei der prägendsten Alben.
Aerosmith.
Bon Jovi, New Jersey und Slippery When Wet.
Also die beiden Alben.
Ja, ich,
ja, aber das passt gut zu dir, finde ich. So.
Ja, jetzt sagen alle...
So steril, rockfreundlich. Bon Jovi. Nee, aber interessant, dass du Bon Jovi sagst, weil ich hatte das... Ich kam irgendwie nie so... Also ich habe dann eher Aerosmith gehört zum Beispiel als Bon Jovi. Das war mir irgendwie... Ja, aber im Nachhinein habe ich jetzt mich ertappt irgendwann mal in meinem Auto. Ich habe irgendwie so ein ich weiß jetzt schreiben mir keine Frauen mehr. Ich habe nur so einen ganz langweiligen Polo, aber mit so einem Dr. Dre Beats Sound System, ne?
Geil.
So richtig, ja.
Hast du dir schön aufgepimpt bei Pimp My Ride?
War so da. Das gab so, und ich dachte, kleiner Wagen für die Stadt. Aber dieses geile Sound System habe ich letztens diese ganzen Bon Jovi Hits mal in meinem Auto richtig gepumpt. Hammer.
Das sind Hammer. Geil. Ja. You Give Love a Bad Name, Wanted Dead or Alive.
Hammer, also ich bin voll bei dir. Also Bon Jovi, wirklich.
Aber
alle
tun das so ein bisschen immer noch so als Kuschelrock ab, aber nee. Der Typ, ich fahre ja immer mit so einer kleinen Gang zu Konzerten und wir waren vor Corona in Stockholm und wenn du älter bist, dann guckst du nicht nach dem billigsten Ticket, sondern guckst du nach der besten Gelegenheit, ein bisschen Platz zu haben und Spaß zu haben.
Wo der Rollstuhl stehen kann, ne?
Nee, genau, so nach dem Motto. Und wir waren halt direkt vorne an der Bühne und ich find's beeindruckend, der Typ ist ja, keine Ahnung, Ende 50. Ich meine, der hat einfach mal 2,5 Stunden
John Bon Jovi.
Aber Vollgas gegeben. Ach, ihr
wart bei Bon Jovi.
Ja, genau. Vollgas geben. Ich meine, ich bin ja auch mit Christian in der Zeit groß geworden bei MTV, da war Oasis, kam gerade. Das fand ich auch schon, ne, die Gallagher-Brüder, aber das war mir dann am Ende einfach zu viel Gekloppe zwischen den
beiden. Ja, aber die Musik, auch wenn man Champagne, prägend. Supernova, Wonderwall.
Nee, also Wonderwall kennt jeder, aber Champagne, Supernova, wie der Song anfängt.
Ja, dieses ist so beruhigend.
Ja, dieses Rauschen des Wassers, ne, und dann...
Champagne. Ich weiß gar nicht, was für ein Instrument ist. Ist das eine Gitarre oder irgendwas? Und
Nee, also, ja, deswegen. Also
aber da war ich gerade in England zu der Zeit und war ich.
Hättest du mal, hätte ich das gewusst, ich war auch in England.
Ja, ich war, kann ich sagen, 96, 97, 98. Mhm. Und da war das so, ich war auf dem Internat, so zwischen Oxford und Reading, so in der Pampa. Und da war das wirklich, als Oasis rauskam, das klang, Wonderwall lief in jedem Zimmer. Yeah. Jeder hatte es auf seinem Radiorekorder. Das war wirklich, aber also es sind ja auch wahnsinnig gutes Album, was ich in Paris, als ich spazieren war jetzt, hörte, es passte so. Jarvis Cocker hat irgendwie so alte französische Chansons nochmal neu aufgenommen. Gerade rausgekommen, so eine Platte. Sehr empfehlenswert. Ich verstehe ihn natürlich nicht, aber es ist einfach schön.
Ja, das klingt schön.
Und er singt auch ganz gut Französisch, da war ich überrascht. Ich dachte auch so, Alter.
Was macht er da? Ich weiß, zwei absolute Hass-Songs habe ich. My Heart Will Go On von Celine Dion, den kann ich nicht mehr ertragen, von Titanic. Und Don't Worry, Be Happy. Weil als ich mit 15 in Amerika war, hatten wir so einen Radiowecker, mein Gastbruder und ich. Und der war, glaube ich, geführte 10 Jahre, so lange war ich nicht da, aber auf Platz 1. Und deswegen hat er mich immer morgens geweckt.
Mein absoluter Hass-Song, ganz klar, von Midnight Oil, Beds Are Burning.
Beds are burning.
Da wurde ich so depressiv, wenn das schon anfing. Und aber auch so
Level. Hast du dann eines Bett angezündet?
Ja, ja. Nein, wir... Sehr gut. Siehste Assoziation. Auf jeden Fall. Das habe ich gehasst. Es gibt so ein paar, auch so mit so dunkler Musik, auch Nick Cave und so, konnte ich nie wirklich.
Ja, die ist aber so apokalyptisch und depressiv. Das mache ich auch nicht.
Aber ich habe irgendwann auch gemerkt, ich hatte so einen Life-Coach mal und sie sagte zu mir einfach, und das ist wirklich so, ich soll aufhören, traurige Musik zu hören. Hat ja heute im Zug gut geklappt, das war ein Zufall. Aber ich mache das wirklich so mehr so Earth, Wind and Fire, Sister Sledge oder so. Und dann, du kannst dann nicht, solange du Earth, Wind and Fire hörst, kannst du einfach nicht depressiv werden. Du musst einfach weiterlaufen lassen.
Gibt's für dich denn einen ultimativen Film-Soundtrack?
Ich glaube, wo wir vorhin drüber geredet haben, auch natürlich Bee Gees, ne? Ja. Aber der Bodyguard-Soundtrack ist wahnsinnig gut. Oh. Also der ist wirklich, I have nothing, ist so eins der, also das ist wirklich,
ich hab die so geliebt.
Run to you, I will always love you.
Ja, aber wenn du die beim Singen, wenn du ihr beim Singen zugeguckt hast, was da für eine Power hintersteckt.
Ja, die ist krass. Ich wollte noch eine Sache sagen zu Celine Dion. Mir ging das auch immer so, ne? Aber hast du das Carpool-Karaoke mit James Corden und Celine Dion gesehen? Nee. Ey.
Danach feiere ich sie.
Ey, ehrlich, ja. Ich fand die immer komisch, ne? Das ist das beste Carpool-Karaoke. Ich würde die jetzt, wenn du sagen würdest, ich komme jetzt rein, muss die heiraten, sofort. Ey, ich habe mich so verliebt in Celine Dion und die ist so lustig. So lustig. Die fand durch Las Vegas und dann stellt er immer die Lieder an, fängt dann an. Dann stellt er das Lied an. Weißt du, was sie in dem Moment macht? So, oh. Das ist so einmal, oh, als ob Bill Cosby sie betäubt hat, liegt sie einfach in den, also wirklich, es ist so lustig und dann hat er irgendwie heimlich, sie liebt ihre Schuhe, er hat so drei Paar von ihren Schuhen, die hat 1000 Schuhe und dann halten die mal überall an und dann verschenkt er ihre Schuhe an irgendwelche Touristen und die gucken ins Auto, da ist Celine Dion, die flippen total aus, machen Selfies, es ist so liebevoll, aber das eben, wenn ich sowas auch sehe, und das war vielleicht auch der Ansatz für die Netflix-Show, ne? Also klar, nach wo wir gerade über Amerikaner positiv geredet haben, über amerikanische Comedy, dass man eben das auch so macht, so wie man es selber gut findet.
Ja, das finde ich total wichtig. Aber kannst du denn, außer über amerikanische Comedians, den Stand-up machen, über amerikanische Komödien lachen oder über deutsche?
Also alleine zum Beispiel, wie hieß das, Vater der Braut mit
Ben Stiller und Robert De Niro.
Ja, wahnsinnig gut. Oder aber auch reine Nervensache mit Robert De Niro und Billy Crystal. Also das ist schon auch Curb Your Enthusiasm. Ja. Ist ja meine absolute Lieblingsserie mit Larry David. Das ist schon wahnsinnig komisch, ne? Also doch, viele amerikanische. Auch dann kam und dann kam Mary, oder wie hieß der Film?
Verrückt nach Mary oder dann kam Polly?
Nee, beide. Ja, Verrückt nach Mary und dann wahnsinnig gute Filme. Auch Adam Sandler, wie heißt denn der, wo er der Friseur,
Sohan.
Ja, Don't Mess with Sohan.
Genau, wo immer die älteren Damen reden.
Wahnsinnig komischer Film, doch, das finde ich.
Aber der Typ ist auch geil. Also Adam Sandler, ich meine, der geht ja durchs Leben. Es gab mal so auf Instagram, gab so einen Zusammenschnitt seiner besten Outfits, ne? Und da trägt dann nur Basketballhosen und Basketball-Jerseys in der Freizeit. Aber alles in Triple XL. Und der ist ja relativ klein. Das sieht also alles wie so, es sieht so aus wie so ein kleiner Junge,
Als wenn Mickey meine Klamotten tragen würde.
Genauso, das wollte ich jetzt genauso sagen. Und ich feiere den so, weil der hat ja auch mal gesagt, als er hier diesen Film gemacht hat mit Kevin James und Chris Rock und den ganzen Kindsköpfe. Kann man jetzt überstreiten, ob das lustig war oder nicht. Aber er hat gesagt, ey, ich kriege Geld dafür, mit meinen besten Kumpels irgendwie 6 Wochen lang in so einem Haus zu sein und Filme rauszudrehen und mich jeden Tag über die zu beeiern, so als wenn ich nur mit denen abhocken würde. Und das fand ich so sympathisch, dass er das gesagt hat. Ne? Ich meine, der ist ja super erfolgreich auch.
Total, aber...
Auch ein guter Stand-up übrigens. Interessant.
Ja, ich habe noch nie seine Stand-ups gesehen.
Musst du mal gucken, weil er spielt ganz viel auch. Musik, das ist übrigens auch was du, glaube ich, super... Die Kombination aus all diesen Sachen.
Ja.
Ein Stand-up und Schlagzeug.
Habe ich auch schon drüber nachgedacht. So eine Show, wo ich am Ende noch Schlagzeug spiele. Aber ich gehe nächstes Jahr auf Tour.
Auch in Hamburg?
Aber es gibt erstmal nur... erstmal jetzt 2 exklusive Berlin-Shows im... Metropol und meine neue Show heißt Sorry für gar nichts. Ich bin ab jetzt auch King Oliver Polak, nicht mehr Oliver Polak.
Zu
Recht, dankeschön. Und das ist eben nicht nur Stand-up. Also es gibt auch Musik, es gibt eben, wenn du David Copperfield, es gibt viel Magic und ich finde einfach Show geil, ne? Dass man eben auch da super. Nicht immer nur eins, sondern so eine Abwechslung, ne? Also so, aber im Kern ist es natürlich die Basis.
Und wann? Sag mal wann?
Nächstes Jahr im September.
Okay.
Ja, einfach mal entweder bei Live Nation auf die Seite Eventim oder
hol ich mir
bei
Tickets.
Instagram. Ne, wie? Ich lade dich ein.
Nein, ich hole mir Tickets.
Ich zauber dich auf die Bühne.
Oh, das wäre geil.
Wäre lustig, wenn dein Bruder kommt und so eine Laubmaschine mit Schnee dabei hätte. Ne?
Aber neben dem hast du ja auch noch ein Projekt für die ARD. Das ist eine Eventserie. Können wir auch mal ganz kurz drüber. Ist das Eldorado KDW?
Mhm. Also ich habe die nicht, ich habe da mitgespielt.
Genau, aber das heißt auch als Schauspieler jetzt.
Ja, also ich habe das ja schon mal vor Jahren gemacht, aber vielleicht nicht in so Sachen, wo man jetzt, wo man im Nachhinein sagt, ah, das war wirklich wichtig, dass er mitgespielt hat. In so RTL-Serien habe ich vor 20 Jahren mitgespielt. Aber jetzt war es so, es gab so eine Mail von Julia von Heinz, das ist die Regisseurin, die gerade auf Netflix diesen Film, Antifa-Film gegen die Welt hat, wo die ja 1000 Preise gewonnen hat. Und die schrieb eine ganz persönliche Mail, ja, sie dreht die Geschichte vom KDW, eine große Serie, die ja am 25. und 27. Dezember abends in der ARD kommt. Und sie würde mich gerne besetzen für so eine wichtige, ist keine Hauptrolle, aber schon eine Schlüsselrolle, der letzte Besitzer des KDWs vor der Enteignung, des Tietz, ne? Und genau, und dann hatte ich erst überlegt, so, und dann fand ich das aber so interessant, dass die... Wie dachte ich mir, so norddeutsch, wenn man sagen, sag mal, wie bist du da denn drauf gekommen, ne, dass du mich hier anschreibst, ne, hör mir Blues auf, ne, stark. Nee, und dann habe ich irgendwie mit der geredet und dann habe ich das gemacht und jetzt habe ich fast 3 Monate in Budapest war ich auch im Sommer und habe ich das da gedreht. Wir haben das in Budapest gedreht, weil das 1929 in Berlin spielt und da sieht das aus wie 1929. Und vor allen Dingen denken die da mittlerweile auch schon wieder wie 1929 in Berlin. Also es war eine sehr interessante Erfahrung und auch die anderen Schauspieler, das war eben nicht diese ganzen Klischees, die man über Schauspieler hat, oh, Horror am Set und bla, alle nehmen sie so wichtig, das war wirklich, es waren sehr junge Schauspieler, der Hauptcast, unter anderem auch Joel Bassmann, Damian Thüne wir hatten eine richtig gute Zeit zusammen. Es war richtig, auch die Regisseurin, die hat einen so machen lassen. Das war wahnsinnig angenehm. Also eben entfernt von diesen Klischees, die man über Film kennt.
Aber da bist du total furchtlos.
Ja, ich hab ein bisschen auch ihr vertraut, der Regisseurin, weil ich dachte mir, so norddeutsch, ja, wenn die da so meint, ne, dann wird das halt so gemacht, ne? So, und dann dachte ich mir, ja, ich werde einfach, habe das eben nicht wie früher gemacht, dass man sich so im Kopf macht, oh, wie spiele ich das oder irgendwie, nee, ich habe einfach den Text gelernt, dann hatte ich auch ein Kostüm, ne? Du wirst mich nicht wiedererkennen, ich hatte einen Anzug, ne, Schnurrbart, diesen Seidenscheitel, also ich sehe einfach ganz anders aus und dann warst du auch in dieser Zeit, weil alles so aussah und natürlich gab es eine Parallele, weil mein Vater hatte ja so ein kleines Bekleidungskaufhaus nach dem Zweiten Weltkrieg in Papenburg aufgemacht. Also erst hat er Stoffe aus seinem Fahrradkorb verkauft, dann irgendwann ein Fenster aufgemacht. Also ich bin quasi in so einem Ding auch aufgewachsen. Und dass ich so, ich habe als Kind mich früher zum Beispiel, wir hatten ja dann die großen Schaufenster in Papenburg und wir waren direkt in der Innenstadt. Ich habe mich meinen Freunden immer sonntags, wenn wir verabredet waren, haben uns als Schaufensterpuppen ins Schaufenster gestellt. Und dann standen die davor, kennst du ja so die Amsterdamer. Sag mal, hat er sich gerade bewegt? Man hört, das waren ja so dünne Scheiben. War das jetzt so, es fühlte sich irgendwie gut an, das zu spielen. Das war
hat Bock gemacht, bestimmt.
Total. Ich würde auch sofort das wieder machen, also wenn es was
Cooles ist. Wäre das denn dein Traum, also weil wir ja über amerikanische Sitcoms auch gesprochen haben, wäre das dein Traum, deine eigene Serie in so einer Art und Weise zu haben eine Komödie zu drehen als Film oder ist es für dich wichtiger, dann so etwas zu machen, also konträr zu dem, wie man dich vielleicht in der Öffentlichkeit auch wahrnimmt?
Ach, manchmal hat man selber Ideen, ne? Also ich habe ja noch eine andere Talkshow, die heißt ja Besser als Krieg, ne? Die geht jetzt
RBB
auch.
RBB ist, ne?
Ja, genau, das wechselt jetzt, ich darf noch nicht sagen, wohin, aber das gibt's jetzt die dritte Staffel, drehen wir noch Ende des Jahres.
Privat oder öffentlich-rechtlich?
Öffentlich-rechtlich. Wie soll ich sagen?
Du bist für alles offen.
Ja, ich bin da so offen, wo man gerade Spaß dran hat. Was ich angenehm fand bei dem Film, weil bei vielen Sachen, ne, jetzt die Netflix-Show ist ja meine Idee, ne, komponierst du das alles und machst so viel und mit den Stand-Ups, du hast so viel Verantwortung, was ich, oder auch bei Besser als Krieg, ne, das mache ich alles selber, überleg mir das und was ich hier geil fand, war, du kriegst einen Text, du bist nicht für alles verantwortlich, ne? Du kommst einfach.
Du kannst abschalten und einfach
machen.
Ja,
genau,
ne?
Das war richtig geil, ja. Aber du musst nur deinen Text und alles andere ist scheißegal.
Aber jetzt bist du auf der anderen Seite ein Control-Freak? Also jetzt im Positiven?
Ich bin schon sehr Kontrolletti auf jeden Fall, ja. Aber ich versuche das auch seit einem Jahr viel mehr so loszulassen, weil mich das einfach nur stresst und ich habe gemerkt, dass führt zu nichts. Also schon das ist so sehr deutsch, hart arbeiten oder so an den Sachen arbeiten, ne? Das ist auch wirklich, ne, also so nicht einfach so ein Instagram-Video entsteht ja nicht einfach so, ne? Also manchmal auch, aber ne, muss halt in den kalten Brunnen steigen.
Ja, aber ey, super. Ja. Also guckt euch das nochmal an. Mein lieber Olli, ich habe eine letzte Frage noch. Ja. Welcher Filmtitel passt aktuell perfekt zu deinem Leben?
Besser geht's nicht.
Besser geht's nicht. Ein toller Film.
Toller Film. Ich liebe diesen Film. Und der erzählt auch so viel über Menschen einfach, ne? Auch
total.
Diese Ticks selber, auch dieses Alleinsein, auch so der Menschheit abgewendet. Also man kann das alles auch gut nachvollziehen.
Vor allen Dingen jetzt nach Corona fast noch mehr, ne?
Ja, ja.
Wie die Leute so ein bisschen Eremiten da sind.
Aber auch mit dem Hund, der ihn dann knackt. Das ist echt so von den Filmen, die ich mit Jack Nicholson gesehen habe, wirklich, ich liebe diesen Film. Den könnte ich echt mal wieder
rausholen. Nachdem du Udo Jürgens geholt hast, gehört hast. Nachdem du Udo Jürgens geholt hast, holst du dir den Film.
Dann wobei, weißt du, welcher Film auch, wo wir gerade über Cats, den Musicalfilm gesprochen haben, hast du den Film Ich war noch niemals in New York gesehen?
Den deutschen?
Ja.
Nee. Hast du den gesehen?
Ja, das war ja quasi das Musical.
Also genau.
Fand ich sehr, sehr gut. Auch sehr, sehr gut. Einziger Kritikpunkt vielleicht, dass natürlich Heike Makatsch und Moritz Bleibtreu jetzt nicht so toll singen können wie jetzt richtige Musical-Darsteller, aber die haben das ganz gut gemacht. Also wirklich empfehlenswerter Film, wenn man die Musik von Udo Jürgens mag.
Also, Arthur hat mich geknackt. Du auch? Olli, ich habe mich
sehr gefreut. Du hast mich sowieso geknackt.
Vielen, vielen Dank, dass du Gast bei Kino Couch warst.
Ich danke dir, dass du mich eingeladen hast.
Immer. Immer wieder, wir können jetzt nochmal 2 Stunden reden, aber das heben wir uns für die nächste Begegnung.
Oder wir machen einfach noch einen anderen Podcast zu zweit. Können wir dann nochmal eine Nacht drüber schlafen?
Sehr gut.